Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Marco.
Ja, Yves.
Ich glaube, wir müssen zusammen etwas sagen und das heißt, es tut uns leid und wir geloben Besserung. Mit dem letzten Podcast ist uns etwas passiert, was uns in der Zeit, in der wir das betreiben, noch nie passiert ist. Und zwar, wir haben ein bisschen Backlash gekriegt. Und nicht Backlash im Sinne von, dass Leute nicht unserer Meinung waren oder dass wir einen kontroversen Take hatten, sondern aufgrund der Fülle und der Länge der Werbung. Mhm. Und dafür wollen wir extrem Verantwortung übernehmen. Es war aber, muss ich wirklich sagen, ein Unfall. Weil wir haben eine, ja. Möchtest du mehr dazu sagen? Wir haben eine Dynamic.
Ich kann es erklären.
Ja. Yeah.
Also das Ding ist, es hat mich sowohl auf Social Media erreicht, als auch in den Kommentaren unter dem Spotify-Podcast. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ihr das jetzt nicht seht, das ist bei Spotify so oder zumindest so, wie es gerade eingestellt ist. Ich muss jeden Kommentar einzeln lesen und freigeben. Und dann, das ist sehr anstrengend, also belastend mental manchmal. Nicht jetzt wegen diesen Kommentaren generell, sondern weil man schon so viel Social-Media-Kommentare hat. Und ich hatte jetzt viel Urlaub in den letzten Tagen. Deswegen habe ich mich da mental auch ausgeklinkt. Nichtsdestotrotz ist mir nicht entgangen, dass einige von euch sehr viel Werbung im letzten Podcast hatten. Und das ist eine sehr unglückliche Verkettung von Umständen. Man muss dazu sagen, bei uns im Kanal ist es generell so eingestellt von unserem Hoster aus, aber auch, weil es halt diesen Podcast finanziert, das ist ja während unserer Arbeitszeit und nicht ein Hobbyprojekt am Abend, wir haben Dynamic Ads, also dynamische Werbung, am Ende und am Anfang des Podcasts. Das kann alles Mögliche sein, ob ihr jetzt Werbung für eine Supermarktkette kriegt oder was auch immer. Das hängt davon ab, wo ihr seid, wo ihr das hört, was die Dynamic Ads in euch sehen. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir stehen da jetzt nicht groß dahinter, sondern es ist einfach künstliche und überspringbare Werbung. Who cares? Dann ist aber dazu gekommen, dass wir jetzt angefangen haben, eine Dynamic Ad pro Podcast-Folge irgendwo mittendrin im Podcast zu haben. Das ist ja auch nur so 30 Sekunden oder zweimal 30 Sekunden, keine Ahnung, auch leicht überspringbar. Eigentlich, da denkt man auch nicht groß drüber nach, lohnt sich aber mehr als die Werbung davor und am Anfang. Jetzt ist es aber so, ab und zu sprechen wir eine Dynamic Ad ein. Und so ist es halt passiert vor 2 Wochen schon, dass wir Emma eingesprochen haben, ein Produkt, das hier ist jetzt kein Werbeteil, aber ein Produkt, hinter dem wir auch stehen, das wir toll finden, wo wir aus privater Sicht auch davon geredet haben, wie sehr dieses Produkt unser Leben beeinflusst hat. Und wenn wir Werbung so machen und vor allem, wenn wir sie eigentlich branded in den Podcast machen, also das ist keine Dynamic Ad, sondern das ist im Podcast drin, was meistens die Werbung bei uns ist, dann reden wir ja sehr offen und frei und lange darüber, Eve. Also so manchmal 5 Minuten, was komplett übertrieben ist, weil es gibt keine Vorgabe dafür. Ihr redet jetzt nicht 5 bis 10 Minuten über das Produkt, sondern wir lassen uns so ein bisschen gehen.
Das ist so ein bisschen Fluch und Segen bei uns eher generell. Wir machen ja häufig dieses Go with the Flow. Dann machen wir das auch manchmal mit der Werbung. Und da haben wir auch schon selber Feedback schon gehört. Ey, Leute, zu lang, zu lang. Und dann haben wir auch, oh shit, wir wollten es authentisch machen. Aber das ist halt das Ding, wenn Marco und ich erstmal loslegen, neigen wir dann dazu, zu lange uns an irgendeinem Thema aufzuhalten. Ja. Also an dieser Stelle auf jeden Fall von mir nochmal, wirklich, es tut mir leid. Das war jetzt nicht, ich wollte euch nicht komplett zuballern mit Werbung.
Ja, das ist halt hier wirklich ein super Sonderproblem. Ihr hört das hier vielleicht, weil das gerade unsere Anmoderation ist, ironischerweise nach der Werbung, von der ich gerade geredet habe, weil die für den ganzen September geschaltet ist. So, und jetzt haben wir eine Dynamic Ad eingesprochen, die 5 Minuten Wirklichkeit geht, in 2 verschiedenen Varianten. Und wenn ihr Pech habt, hört ihr das am Anfang dieses Podcasts. Ihr hört's mittendrin und ihr hört's am Ende und das war nie unsere Absicht.
Und wenn dann der reguläre Podcast noch eine Werbung hat, dann verstehe ich das, weil solche Comments habe ich auch gekriegt und das ist halt wirklich Pech.
Bei der regulären Werbung scheiße ich mir auch normalerweise nicht so viel, was die Länge angeht, weil ich markiere das für euch immer als Kapitelmarker. Also ihr könnt normalerweise die fest eingebrandete Werbung bei uns mit einem Klick sofort überspringen. Ihr müsst nur auf den Kapitelmarker schauen. Der ist nicht immer genau, das liegt aber nicht an mir, weil ich habe das Frame genau geschnitten immer in Adobe Audition. Aber ironischerweise auch hier wieder, Dynamic Ads zerschießen diese Kapitelmarker. Und das kann ich auch nicht beeinflussen, weil ich nicht weiß, wie lang eure Dynamic Ad ist, die ihr gerade gehört habt. Deswegen kann ich einfach, manchmal hört ihr ja auch gar keine, wenn keine geschaltet sind. Das heißt, dann stimmt der Kapitelmarker wieder. Also auch, ich kriege jetzt teilweise das Feedback, ey, deine Kapitelmarker sind aber komplett falsch. Ja, das liegt daran, weil ich fucking 5 Minuten Dynamic Ad eingesprochen habe und der Kapitelmarker dann um 5 Minuten verschoben ist. Und wir geloben jetzt Besserung. Das ist das Wichtige. Also es tut uns leid, wir bitten um Entschuldigung, aber wir geloben Besserung. Das eine ist, wir werden Dynamic Ads nie wieder so lang einsprechen, sondern deutlich kürzer. Das andere ist, die Folge, die es betroffen hat, bei der es so schlimm war, nämlich die letzte Woche, da habe ich die mittlere Dynamic Ad rausgenommen, die davor und dahinter kann ich gar nicht händisch rausnehmen. Deswegen entschuldigt das bitte, ich nehme die mittlere raus, ich nehme bei dieser Folge die mittlere raus und ich nehme auch nächste Woche die mittlere Dynamic Ad raus. Das heißt, ihr werdet im Worst Case von unserer extra eingesprochenen Werbung nur am Anfang und am Ende penetriert und danach nicht mehr. Und ich hoffe, das ist cool für alle. Das Produkt ist immer noch super, trotzdem, das ist immer noch kein bezahlter Werbeteil. Aber wir geloben Besserung, das wird so nicht passieren und großes Sorry. Oder wie würde man in South Park sagen?
Ja, das kann ich jetzt nicht so gut, weil da brauchst du halt ein Bild zu, aber ich würde mir an den Nippeln fassen, so I'm sorry. Oder nackt auf dem Teppich liegen, I'm sorry.
Ich erinnere mich, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Genau.
Das war der Oil Spill.
Ja, stimmt. Naja, gut. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann auch noch mal selber für was anderes um Entschuldigung bitten, wobei ich glaube, das muss ich nicht entschuldigen. Wir haben die letzten Wochen sehr viel Zeit ja mit Messen verbracht. Wir haben 2 Live-Podcasts gemacht. Und ich war im Urlaub, hoffentlich wohlverdienten. Das heißt, ich habe wirklich wenig gesehen. Ich habe viel von Holland gesehen, was wunderschön ist in Den Haag und Amsterdam. Aber ich habe super wenig Filme und Serien gesehen. Du dachtest letzte Woche ja schon beim Potpourri, bei unserer bunten Themenvielfalt, dass ich so wenig wie noch nie beizutragen habe. Das ist heute noch schlimmer.
Oh je. Ja, ich sehe es.
Ich habe einen Krass. Film komplett gesehen, das andere ist ein Trailer, über den ich mitreden kann. Aber ich glaube, ich habe trotzdem genug beizutragen im Sinne von, wir führen ja ein Gespräch und nicht jeder hält einen Monolog, auch wenn das manchmal anders rüberkommt. Deswegen wird das schon irgendwie gehen. Und dafür muss ich sagen, ich mache hier mal einen anderen Shoutout, pass auf. Unbezahlte Werbung. Den Haag, in der Nähe von Den Haag, ist das Videospielmuseum. Es ist wahrscheinlich das geilste Museum, in dem ich jemals war. Und nicht, weil da irgendwie Videospiele in Vitrinen stehen, was zum Teil auch der Fall ist, sondern weil das 4 Floors Arcade-Hallen sind. Du zahlst 17 Euro Eintritt, du kannst 3 Stunden lang jede Arcade-Maschine, die dir einfällt, Flatrate spielen. Von den ersten paar, so 70er, bis japanische Automaten, die du sonst hier nicht kriegst, bis zu moderne Automaten. Ich saß in einem TIE Fighter in so einem Dome und bin durch Force Awakens geflogen und die klassischen Star Wars Filme. Solche Sachen sind passiert. Das ist wirklich das coolste Museum auf der ganzen Welt. Und Yves, du würdest da jeden Tag hingehen, wenn du in der Nähe wohnen würdest. Da bin ich mal ganz sicher. Du bist ja schon bei diesem einen Automaten ausgeflippt, den wir bei der Gamescom gesehen haben. Was war das nochmal? Simpsons,
das
oder?
Das Simpsons Arcade Game.
Ja. Und da gab's alles. Es ist wirklich, ich habe Time Crisis ohne Ende gespielt. Vor allem Flat. Du musst nicht noch mal extra Geld reinschmeißen. Ich habe einmal 17 Euro bezahlt. Es ist abgegolten. Ich spiele alles so viel, wie ich will und so lange ich will. Ich war wirklich, es war der Traum. Es war der absolute Traum. Das Videospielmuseum in der Nähe von Den Haag ist wirklich das coolste Museum, in dem ich jemals war. Und das nehme ich mit ins Grab. Also, ich garantiere es euch. Schaut es euch an im Internet oder so. Alles unbezahlte Werbung. Wir gehen da mal irgendwann hin, Yves. Das wäre mein Traum.
Machen wir. Okay, du hast was mitgebracht. Einen Trailer.
Einen Trailer habe ich mitgebracht.
Zu einem Film, auf den du dich sehr freust. Und ich nicht. Aber okay, erzähl mir was.
Ja, man hat vielleicht in deiner Stimme gehört, dass deine Stimmung runtergegangen ist. Weil danach kommen lauter
Töne. Meine Stimmung. Du siehst meine Hand nicht, aber ich kraul mir gerade die ganze Zeit das Bäuchlein, weil mir so übel ist, weil ich auf Antibiotika bin. Das ist ganz schlimm. Ich habe Angst, während dieses Podcasts zu speien. Mhm. Und nein, das liegt nicht daran, dass du gleich schon wieder über Rian Johnson redest.
Es ist Wake Up Dead Man. Da gibt's jetzt endlich einen richtigen Trailer. Es gab da vorher nur Teaser, vorsichtige Andeutungen. Aber muss dazu sagen, nicht nur, dass ein erster richtiger Trailer dazu rauskam, sondern auch erste richtige Reviews. Weil der Film wurde auf einem Festival gezeigt. Deswegen gibt es da schon ganz viele Reviews. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren es 100% bei Rotten Tomatoes. Die Reviews gehen trotzdem ein bisschen auseinander. Die meisten, die ich gesehen habe, meinten, das ist der beste Eintrag in der Knives Out-Reihe, weil er auch ein bisschen klassischer sein soll, was ich finde, man auch sieht im Trailer. Da ist gar nicht so klar, ob es eine Verschiebung der Perspektive gibt, à la Hitchcock, oder das, was der zweite Teil gemacht hat. Der hat ja noch mal eine andere Art von Verschiebung der Perspektive gehabt, mit einem ganz großen Bruch in der Mitte. Was hier jetzt der Kniff sein soll, weiß ich nicht, außer dass natürlich Benoit Blanc wieder nicht die einzige Hauptfigur ist, sondern der Schauspieler, der am meisten gelobt wurde, und das hatte ich nicht auf dem Zettel, war Josh O'Connor, der Reverend Judge Duplantacy spielt oder so, wenn ich das hier IMDb glauben darf. Weißt du, wen ich meine im Trailer?
Ich habe nur den Teaser gesehen, muss ich sagen.
Wie, du hast jetzt nicht den Trailer gesehen?
Nee.
Das war jetzt ernsthaft das Einzige, wie du dich hättest vorbereiten müssen auf diesen fucking Podcast. Ich mache jetzt hier einen kurzen Break, ich schneide es so rein, du guckst jetzt diesen Trailer, ich guck ihn auch nochmal und dann reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Das gibt's doch nicht.
Alright. Das Einzige, es hat mich so ein bisschen an Mord in Venedig erinnert.
Ja.
Ich glaube, dass das ganz klar die Vorlage ist.
Es wirkt schon sehr wie ein klassischer, jetzt machen wir es, jetzt gehen wir doch on fly drüber. Es wirkt schon mehr wie ein klassischer Agatha Christie,
Na, auch Mord in Venedig, auch mit diesem, ist da eine Leiche zurück und bla bla bla. Also gut, ich guck das jetzt. Ich guck jetzt den Trailer, okay?
Ich gucke jetzt parallel zu dir, vielleicht mache ich doch keinen Schnitt rein.
Ist es der 2 Minuten 4 Ding?
Ja.
Das ist auch ein Teaser.
Ja. Naja, also es geht jetzt, das ist ein Trailer, der geht über 2 Minuten. Die Teaser gab es eigentlich davor. Das ist eine Definitionsfrage.
Also Netflix nennt es zumindest.
Ja, Netflix nennt es so, aber die nennen es auch Knives Out Mystery und Rian Johnson weigert sich, es Knives Out Mystery zu nennen.
12 Sekunden später.
Yep, gesehen.
Okay. Was ist dein Ersteindruck?
Eigentlich fast das Gleiche, was es immer ist. Und zwar ein wundervoller Cast.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Den wahrscheinlich gute Performances rausgezogen werden.
Mhm.
Und es wird mir zu blöde sein, dass es mich wieder fertig macht. Aber ich bin ganz schockiert, dass ich ein Castmitglied echt nicht erkannt habe, bis der Name dran stand. Und das ist Thomas Hayden Church.
Ey, aber echt, oder?
Den habe ich ja wirklich nicht erkannt.
Ist er der Ermordete? Schon, ne?
Nee.
Ach nee, ist er der da sitzt?
Thomas Hayden Church ist der Groundskeeper.
Ah, okay, dann ist Josh Brolin der Ermordete, weil die zwei kann ich in dem Film kaum auseinanderhalten.
Ja, Josh Brolin muss der Ermordete sein. Der ist,
Also jetzt hofft nicht keiner Spoiler, weil es im fucking Teaser von Netflix drin ist. Die werben ja damit. Naja.
Und es ist gut, und es tut gut, Jeremy Renner mal irgendwas zu sehen, nachdem er ja diesen fürchterlichen Unfall hatte.
Stimmt.
Und die so scheiße zu ihm waren, dass sie gesagt haben, ja, wir nehmen dich zurück für eine Season 2 von Hawkeye, aber nur, wenn du die Hälfte des Budgets nimmst. Mhm. Und seine Antwort war preislos. Hast du seine Antwort gehört?
Ja, seine Antwort war, mache ich auch noch die Hälfte der Arbeit?
Nein. Er hat gesagt, ihr denkt nur, weil ich halb tot war in dem Unfall, dass ihr jetzt für einen halben Jeremy bezahlen müsst.
Okay, das habe ich noch nicht gehört, aber seine direkte Antwort soll wohl, es ist nur die Hälfte der Arbeit gewesen sein. Aber er hat beides wahrscheinlich schon gesagt, also beides geäußert, was er dazu meint. Mhm. Da ist er ja ganz outspoken. Jetzt bin ich gespannt, ob Disney ihn dann holt. Kommt er zurück für Avengers?
Nein.
Ist er angekündigt? Nee?
Nein. Er
ist
er
jetzt echt Persona non grata?
Er ist jetzt erstmal raus aus dem MCU.
Alter.
Was krass ist, weil Hayley Steinfeld ist noch am Start. Und mit der hatten die ja vor, diese Hawkeye-Hawkeye-Dynamik zu machen. Das heißt, sie wissen gar nicht, glaube ich, was sie jetzt mit der machen soll.
Ja, ich glaube generell, dass sie nicht wissen, was sie da machen soll mit den ganzen Leuten. Also, wenn
es Drehbuch. Ja, das ist offensichtlich.
Aber ich finde es interessant, dass Jeremy Renner nicht als Jeremy Renner in dem Film ist. Weil er ist ja ein Glass Onion. Gibt es, also ist ja etabliert, dass Jeremy Renner in dieser Welt existiert und seine Tabasco-Soße verkauft. Yeah. Wie im echten Leben. Also es ist ein Hollywood-Insider-Joke. Was ich auch interessant fand, ist, dass Andrew Scott eben keinen Priester spielt, weil es war ja schon vorher bekannt, dass es einen religiösen Unterton hat, der also in diesem Szenario einfach spielt, der nächste Knives Out. Und Andrew Scott ist ja noch mal, also da wurde er eh schon sehr berühmt durch seine Rolle des Moriarty in Sherlock. Aber er hat noch mal einen Sprung gemacht durch seine Rolle des Hot Priest in Fleabag. Und es wäre unglaubliches Typecasting gewesen, wenn sie ausgerechnet Andrew Scott noch mal casten als Priester. Mhm. Weißt du, was ich meine? Hast du das gesehen, die zweite Staffel Fleabag, für die er so viel Ruhm kriegt?
Nein, Sir.
Also er hat es halt geschafft, einen Priester zu spielen, der eine unglaubliche Sexual Tension hat mit, wie heißt du noch mal?
Phoebe Waller-Bridge.
Und ironischerweise hat er ja schon mal gegenüber von Daniel Craig gespielt in, was war's denn, Spectre? Weißt du noch? Du guckst gerade so angewidert.
Wie hat der da gespielt?
Den Verräter?
Oh, ja.
In Discount Moriarty hat er gespielt. Und das ist so das Ding. Da wurde er typecastet, fand ich. Das will ich damit sagen. Man neigt dazu, Andrew Scott zu typecasten. Dabei ist das echt einer der besten Schauspieler seiner Generation, glaube ich.
Ja, der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Krass, ich hab also Spectre und No Time to Die, leg mir wirklich eine Pistole auf die Brust. Ich habe alles vergessen von diesem Film, weißt du das? Also es gibt so ein paar Szenen, die ich im Kopf habe, wie zum Beispiel die Eröffnungsszene von hier Dia de los Muertos, da in Spectre, oder Rami Malek, der zum Kotzen spielt in No Time to Die. Aber ich habe diese Filme ja so vergessen. Also ich habe die so krass, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die ja so hart.
Sie sind ja für mich zwei der schlechtesten Bond-Filme aller Zeiten, ne? Also vielleicht sogar die zwei schlechtesten. Und dabei haben sie viel Production-Value, einen tollen Daniel Craig und teilweise einen super Cast. Und trotzdem hasse ich diese zwei Filme. Ich guck lieber einen cheesy Moonraker mit Roger Moore, wie er ins All fliegt und Star Wars parodiert. An so einem Film habe ich mehr Spaß, als mich in Spectre bei der langweiligsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte zu langweilen. Also das ist ja wirklich so schlimm, dass die so lahm ist, dass sie währenddessen telefonieren. Und zwar ohne zu schreien oder irgendwas, sondern weil er fährt einfach nur geradeaus. Und jede Kugel, die dieses Auto trifft, hinterlässt keine Macke, weil es halt Product Placement as fuck ist. Ich halte diesen Film nicht aus. Und weißt du, das ist so schon während dem Filmen zum Vergessen, während dem Filmgucken zum Vergessen, dass man beim Gucken von No Time to Die aktiv vergisst, dass Ana de Armas und Daniel Craig hier gerade eine Reunion haben.
Stimmt.
Das blendet man komplett aus. Und nicht, weil sie alle so toll spielen, wobei die wirklich eine gute Chemie zusammen haben. Vor allem hier mit einer Sexual Tension, die Knives Out nie hat. Aber es ist halt so vieles in diesem Film zum Vergessen, dass du das schon beim Gucken vergisst.
Das ist halt das Ding. Es gibt Filme, die für mich so spektakulär scheiße sind, dass ich sie nie vergessen kann.
Aber um auch wieder beim Thema zu bleiben, ist das so, du musst zugeben, so geht's ja jetzt auch nicht bei Knives Out.
Glass Onion finde ich spektakulär scheiße. Also der ist sehr viel im Kopf geblieben, weil ich den so hirnverbrannt bescheuert fand. Da gibt's einen ganzen Podcast zu. Knives Out, den ersten, den fand ich ja nur so, also der ist für mich so ein Ohr rein, der hat mich jetzt nicht irgendwie beleidigt, ne? Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Glass Onion eine Beleidigung war auf meine Intelligenz.
Da werden wir nie zusammenfinden, ja.
Aber Fairness halber, ich muss sagen, nur vom Trailer und Rian Johnson neigt dazu, geile Trailer zu schlechten Filmen rauszuhauen. Wake Up Dead Man sieht zumindest vom Feeling ein bisschen mehr restrained aus als Glass Onion. Weil das würde ich nicht nochmal ertragen. Also Glass Onion ist ja für mich ein schlechterer Film als The Last Jedi. Ne? Und ich finde den ganz, ganz furchtbar. Ich finde den
für mich so ist er auch schlechter als The Last Jedi.
Ja gut, aber das zählt nicht. Ich finde den ja wirklich zum Kotzen schlecht. Und der ist so konstruiert scheiße, dass ich richtig wütend war, dass danach Leute gesagt haben, ah, brillant. Ich so, also vieles. Wenn es dir gefällt, cool, aber das ist nicht brillant. Da war ich wirklich sauer, ne? Knives Out, sage ich immer noch, Geschmackssache. Aber Glass Onion hat mich wütend gemacht. Und deswegen.
Ja, ich kann es mir richtig vorstellen.
Meine Maßlatte ist jetzt, wenn mich Wake Up Dead Man nicht wütend macht, dann ist das schon okay.
Ich glaube ich aber auch nicht, weil die Reviews deuten in diese Richtung, dass er eher klassischer ist. Also mehr Agatha Christie als die anderen zwei. Und im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, wer war es denn, IGN oder so? Die haben eine etwas schlechtere Review, 7 von 10 oder sowas gegeben. Ich will es jetzt nicht im Falschen anlasten, aber irgendwas in der Richtung, weil er zu konventionell ist. Andere wiederum sagen, es ist der Beste, weil er der also dich auch im Ernst der Lage irgendwie am meisten trifft. So, ich kann es nur zusammenfassen, weil ich weigere mich, mehr als die Überschriften zu lesen gerade. Ich will mich ja jetzt auch nicht zu sehr durch eine andere Review beeinflussen lassen. Nicht, weil ich Angst habe, gespoilert zu werden, sondern ich will mich nicht zu sehr beeinflussen lassen. Ich freue mich riesig drauf, weil selbst Glass Onion, den ich auch deutlich schlechter finde als den ersten richtigen Knives Out, finde ich auch. Aber ich mag Glass Onion. Und es liegt auch an der Experience. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich habe es schon im Podcast gesagt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut die Knives Out-Filme im Kino. Sie werden, auch dieser hier, wieder eine Woche lang im Kino laufen. Das macht Netflix nur, damit er für die Awards zugelassen werden kann. Weil die Chancen sind immer gut bei den Knives Out-Filmen, dass sie zumindest bei Drehbuch nominiert werden. Was auch damit zu tun hat, dass Hollywood sich gerne selber feiert. Und das ist ein toller Ensemble-Cast, der, wie du ja selber sagst, komplett loslassen kann und einfach nur zusammen sehr witzig ist. Das ist wie Murderers in a Building. Es ist auch ein bisschen selbstreferenziell. Ist es einfach. Aber mir machen diese Filme deswegen auch so viel Spaß. Und ich habe einfach, als alter Agatha Christie-Fan, habe ich dann eine riesige Freude im Kino. Und ich schwöre bei Gott, so die letzten paar Jahre Kino, wie weit muss man zurückgehen? Knives Out war 2019? Ich glaube, 2019. Uh-huh. In den letzten 10 Jahren waren zwei meiner witzigsten Kinobesuche Knives Out und Glass Onion im Kino. Also und beides hatte ich schon in der Presseverführung gesehen. Und dann noch mal die normale Premiere im Kino mit einem vollen Kinosaal. Und die Stimmung dort ist der Hammer. Die ist wirklich der absolute Hammer. Ich kann es jedem nur so empfehlen. Alternativ, seid nicht Eve, seid nicht krummelig, schaut's nicht alleine, Netflix vom Fernseher setzend. ich schieb dir das gerade unter, ich weiß. Schaut es mit Freunden, mit Familie, die perfekten Filme für die Feiertage. Deswegen läuft ja auch der neue wieder im Dezember. Für den regulären Netflix-Release.
Ich melde mich.
Ja, ich
also,
weiß.
Ich habe keinen dieser Filme alleine gesehen, will ich nur sagen. Hm. Ich habe Knives Out mit meiner Mom gesehen, die fand den toll. Ich fand den so. Und also ich fand den okay. So. Mhm. Glass Onion habe ich mit Sebastian gesehen. Und fand den hart scheiße. Aber er hatte auch ein bisschen mehr Spaß mit der Nummer als ich. Ja, genau. Aber wir haben den zusammen gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, im Podcast war es ja wirklich die Evolution, weil du fandst den ganz super, Sebastian fand den, glaube ich, und ich fand den zum Kotzen. Also es waren so alle Meinungen vertreten.
Ja, ja.
Und ja. Deswegen, was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass dieser Film nicht diesen hässlichen Netflix-Look hat, den Glass Onion hatte. Glass Onion hat einen ganz speziellen Netflix-Look, der so richtig die Sättigung aufdreht.
Mhm.
Und den hatte Knives Out auch nicht. Also Wake Up Dead Man sieht vom Look mehr aus wie Knives Out.
Diese fühlen sich alle drei sehr unterschiedlich an. Durch den
Look. Ja, was ja auch so ein bisschen an die klassischen Poirot-Filme erinnert und das scheint die Anlehnung zu sein an Mord in Venedig. Komplett mit Gotik, komplett mit religiösen Elementen und so weiter und so fort. Verschwörungen dort. Das ist, das sieht man dann auch an den Klamotten. Nicht jeder sieht aus wie ein farbenfroher Pelikan.
Ja.
So.
Aber to be fair, Glass Onion ist ja auch genau deswegen im Geiste von Poirot, weil Das Böse unter der Sonne ist ja auch der bunte Poirot-Film, der auf einer Insel spielt. Also da siehst du schon, wessen Geisteskind hier quasi Rian Johnson ist. Er hat ja sogar einen ähnlichen Swimsuit, glaube ich, an Daniel Craig in Glass Onion. Insofern ist es einfach eine andere Art von Film, eine überdrehte, flippige Version, die meiner Meinung nach ein ganz großes Problem hat, steht im Schatten von Knives Out. Knives Out ist für mich der perfekte Krimi, der perfekte Spaß. Und er war schon so, das lag ja auch an dieser Dramaturgie, weil du diesen Perspektivwechsel hast wie in einem Hitchcock-Film. Wenn du glaubst, du weißt, wer der Mörder ist, hast du eine komplett andere Perspektive auf den Film und du machst auf einmal aus einer Whodunit machst du einen Suspense-Film. Und Glass Onion leidet und Glass Onion leidet darunter, dass er für sich selber einen dramaturgischen Twist sucht und findet, der aber nicht so gut ist wie Knives Out und dessen Schatten steht. Und das ist für mich das ganz große Problem. Abgesehen davon dreht er halt den Regler von Schrulligkeit und Sozialkritik und alles, dreht er einfach 3 Nummern höher. Und das muss man aushalten können. Und ich sehe ganz genau, warum der Film dich foltert. Und ich sage dir, in einem anderen Universum, in dem ich weniger Spaß mit diesem Film hätte, würde es mir ganz genauso gehen wie bei dir. Also im Gegensatz zu The Last Jedi kann ich hier deine Meinung sogar komplett nachempfinden.
Okay. Bei dem Knives-Out-Film. Das ist doch cool. Aber ich mag im Gesamten auch ein gutes Murder-Mystery. Und ich muss ja sagen, ich habe ja diese 3-9 gesehen mit Kenneth Branagh. Und war dann positiv überrascht, weil die ersten beiden, also Mord im Orient Express und Death on the Nile, war beides nicht gut. Aber dann überraschend war der dritte nicht schlecht. Der war immer noch nicht super, aber dieser hieß der Death in Venice?
Ja, das war Death in Venice.
Der war wirklich nicht schlecht. Also das war jetzt nicht, dass ich sage, oh, rennt rein oder so. Aber ich habe den gesehen mit einer Freundin an einem verregneten Donnerstag oder so, wo wir ins Kino gegangen sind und nichts lief und wir kommen, gucken wir einfach den, okay. Und dafür war der dann viel besser, als er jedes Recht hatte zu sein.
Ja, ich hasse leider diese Poirot-Interpretation von Kenneth Branagh. Ich habe aber nur den ersten gesehen, to be fair. Die anderen zwei muss ich irgendwann mal nachholen. Aber Mord im Orient Express, das ist der 74er-Film, glaube ich.
Yeah.
Mit Connery unter anderem. Ist mein Lieblingskrimi of all time. Und das Remake davon ist für mich einfach ein Treten dieses Originals. Ich komme damit nicht klar.
Ja, also Mord im Orient Express ist auch der schlechteste von diesen 3 Filmen.
Aber Death on the Nile sieht so scheiße aus.
Death on the Nile ist auch sehr schlecht.
Aber der sieht aus wie vor Greenscreen gedreht. Ich glaube, der ist vor Greenscreen gedreht, oder?
Der ist vor Greenscreen gedreht. Aber der dritte der ist nicht schlecht. Du als Hardcore-Mörder-Mystery-Typ, den dritten empfehle ich dir. Ich glaube, der wird dir gefallen. Also es wird auch kein Film sein, wo du sagst, wow, was ist mir entgangen? Aber ich glaube, so als Genre-Fan wirst du sagen, ja, das hat Spaß gemacht.
Ich habe halt die Vermutung, dass es den Filmen gut tut, wenn jemand Kenneth Branagh das Geld aus der Hand schlägt und sagt, du drehst jetzt nicht in der Wüste, in der Fake-Wüste, deinen aufwendigen Kram, sondern, weil auch Fake-Wüste ist aufwendig, du machst jetzt ein schönes Kammerspiel und hast weniger Budget und musst dich mal auf die Charaktere konzentrieren. Und dann tut das diesem alten Theatermann Kenneth Branagh, glaube ich, ganz gut. Und ich meine, auch Poirot selber ist hier interessanter, zumindest wegen den Trailern. Aber wie gesagt, es kommt für mich nichts an die alten Filme ran, auch Knives Out nicht. Aber Knives Out gehört viel Liebe. Ich will nur der Vollständigkeit halber, bevor wir zum nächsten Thema springen, will ich noch mal sagen, am 26. November startet es im Kino und 2 Wochen später erst auf Netflix, am 12. Dezember. Also das ist die Windows, in denen ihr das gucken könnt. Und übrigens, weil du den Look erwähnt hast, das finde ich ganz cool an Wake Up Dead Man und auch an Glass Onion. Der Look ist insofern auch Netflix angepasst. Du hast dieses Bildformat. Der weiß, wofür er das dreht. Er dreht es nicht nur fürs Kino, er dreht es auch für Netflix. Es ist nicht mit diesen Fake-Cinemascope-Balken oder so gedreht. Es will nicht unbedingt Kino sein, auch wenn es in Wirklichkeit ein Kinofilm ist. Ich mag das, wenn man weiß, wofür man es eigentlich macht und es auch entsprechend macht. So wie David Fincher seine Netflix-Filme. Ich mag seine Netflix-Filme. Also, wie hieß denn der nochmal, der zu Citizen Kane?
The Killer.
Nee, The Killer mochte ich auch sehr, aber ich meine den Citizen Kane-Film.
Ah, Mank.
Mank. Ich mochte Mank sehr gerne. So, anscheinend nicht genug, um mir den Namen zu merken, aber ich mochte es. Lass uns zum nächsten Thema springen. Aber warte mal,
aber bevor ganz wir über kurz, das nächste Thema reden. Genau, ich wollte sagen, also Sicherheit ist wichtig, wenn man so einen Tatort irgendwie Sicherheiten will, dass die Spuren nicht irgendwie verwischt werden. Aber was ist fürs Internet wichtig? Das bringt uns zu Werbung. Soll ich das komplett mit dem Kölscher Dialekt machen oder ist es zu viel des Guten?
Mach's doch und mach's nicht zu lange, weil ich erinnere mich an unsere Anmoderation.
Ich probiere das einfach mal auf Kölsch zu machen. Mal gucken, ob unser Werbepartner damit einverstanden ist. Werden wir ja sehen. Das bringt uns zu NordVPN. Das ist ein virtuelles, privates Netzwerk. Marco, erzähl mir doch mal, wie funktioniert NordVPN?
Also NordVPN, da hast du digitaler Fußabdruck eigentlich im Internet und das kannst du komplett verschleiere. Und wenn ich weiter so felsig rede, versteht mich niemand. Ich werde wieder auf Hochdeutsch switchen, dich versteht man noch. Damit kann ich, also das ist halt mein Lieblingsfeature, damit kann ich IP-Sperren umgehen. Und ich habe das tatsächlich gerade erst gehabt, weil ich war ja in Holland. Und ich habe ja eine Leidenschaft, das ist fucking Fußball. Und ich wollte das Sportstudio, das aktuelle Sportstudio samstags, ich bin schon wie mein Vater, ich schaue samstagabends das aktuelle Sportstudio, komme, was wolle.
Geil, so, ich habe dich korrigiert mit einer Redensart.
Aber ich habe ja Redensarten immer falsch. Also deswegen.
Ich verhau die immer.
Komme, was wolle, schaue ich Sportstudio und ich schaue es immer im Livestream und ich schaue es oft zeitversetzt. Weil wer ist schon 22, 23 Uhr zu Hause an einem Samstag in unserem Alter? Also schaue ich das manchmal wirklich 2-3 Stunden später im Livestream, weil die vollständige Sendung erst aus rechtlichen Gründen, aus sportrechtlichen Gründen, immer lizenzrechtlichen Gründen, erst montags zu sehen ist, dann schaue ich das aktuelle Sportstudio und dann war ich in Holland und dann ging das nicht. Und da habe ich gedacht, oh nein.
Das ist ja verrückt.
Und dann habe ich einfach mein NordVPN auf dem Handy angeschmissen, weil das geht mit zweimal mit dem Daumen drauf, zack, bin ich in NordVPN drin. War dann auf einmal in Deutschland dank NordVPN und konnte einfach mein Sportstudio schauen. Also dafür benutze ich es, dafür liebe ich es. Und ihr könnt es selber ausprobieren. Testet es selbst mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie über unseren Link, den ihr in den Shownotes findet. Dann kriegt ihr einen massiven Rabatt auf 3 verschiedene 2-Jahres-Pakete. Jeder 2-Jahres-Plan NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf. Und du moderierst jetzt raus mit deinem Kölscher Akzent.
Ich wollte jetzt holländisch switchen. Weil für mich war das so, du bist in Holland, du bist wo reingesprungen und dann ging's auf einmal. Das ist ja wie bei Marijke Amado von der Mini-Playback-Show, das ist die Zauberkugel. Du bist in die Zauberkugel reingesprungen und dann ging das Internet auf einmal schon, wie du wolltest. Mhm. Das ist ja total verrückt. Auf jeden Fall benutzt nochmal unseren Link in die Show Notes. Das ist die nordvpn.com/nerd und Kultur. Oder ihr benutzt unseren Gutscheincode, das ist Nerd und Kultur. So viel dazu. Werbung Ende und ich finde das ganz toll, so zu reden. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Ehre, schon mit Marco auch mal so zu konversieren. Ich rede jetzt über den König des Horrors und einige sagen auch der König des Nonsens. Wir reden nämlich über Stephen King. So, muss ich aufhören?
Ja. Ich habe eine Überleitung, pass auf. Wir haben ja versprochen, nicht mehr so lange Werbung zu machen, aber wir schaffen das ja selbst hier nicht, wenn wir uns anstrengen. Und was ist das noch sehr lange?
Ah, weißt du, was auch ganz, ja. Weißt du, was auch ganz lange ist? Das ist der Long Walk von Stephen King. Das ist tatsächlich, das habe ich in meinem Review-Video bereits gesagt, aber ich bin ja immer wieder überrascht, Marco, dass es immer noch Stephen King-Bücher gibt, die noch nicht adaptiert wurden bis dato.
Er schreibt jedes Jahr 2 Bücher. Natürlich gibt es da noch ganz viele.
Nein, aber ich rede davon, dass es ein altes Buch ist. Das ist ein Buch von 1979, das bisher noch nicht adaptiert wurde. Mhm. Da hat Stephen King noch unter einem anderen Pseudonym Bücher geschrieben. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, bevor er sich Stephen King genannt hat, okay? Und im Grunde genommen ist das Thema mittlerweile nichts Neues mehr für uns in unserem Entertainment. Und zwar ist es eine Dystopie. Und du nimmst dann irgendeine Art von Spiel mit, wo du gegen andere Leute antrittst und es ist halt ein Wettkampf um Leben und Tod. Hunger Games lässt grüßen. Hunger Games ist ja sogar, Name ist Programm, weil der Regisseur von The Long Walk ist Francis Lawrence. Mhm. der die meisten Hunger Games Filme inszeniert hat.
Alle späteren,
ja. Alle außer den ersten.
Alle außer den ersten.
Genau. Dann Squid Game ist auch relevant gewesen in den letzten Jahren. Erneut, das passt krass zum Thema. Wir hatten davor übrigens ein Thema, bevor der Podcast losging, dass ja meiner Meinung nach Serien sich selber vernichten, indem sie zu teuer sind und deswegen zu lange brauchen, um gedreht zu werden. Und deswegen zwischen zwei Seasons vergehen manchmal 3 Jahre, dann ist der Hype weg, juckt niemand mehr. Squid Game ist ein super Beispiel dafür. By the way, Marco, ich wollte dich noch was fragen zu Wake Up Dead Man. Habe es nicht gemacht. Dabei gab es etwas, was du sogar in die Notelist geschrieben hast und es so gut zu unserem Vorgespräch gepasst hat, dass ich das jetzt einfach mache. Ich nehme mir das jetzt raus. Marco, ich finde, du solltest Videos machen zu Wake Up Dead Man. Und ich finde, wenn du ihn gesehen hast, solltest du mal ein Review-Video machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass du das tun solltest.
Zu Wake Up Dead Man?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, das sollte ein Review-Video von dir werden. Kommt, Leute, ihr hört mich. Review von Marco. Review von Marco. Krass.
Ich hab zumindest eine Sache definitiv vor. Ich wollte passend dazu ein Video machen. Ich hoffe, ich schaff's auch. Danach siehst du Knives Out mit anderen Augen.
Na, siehst du, das passt doch. Aber ich würde auch ein Review machen, so Initial Thoughts. Würde ich wirklich machen, weil du bist ein Rian Johnson Ultra. Aus irgendwelchen Gründen. Aber ich würde es trotzdem machen und ich glaube, damit, das ist dein Thema. Ich würde es gucken. Sag ich mal so.
Danke.
Jetzt springen wir nämlich rein in The Long Walk. Ich habe nicht viel von dem Film mitgekriegt. Ehrlich gesagt, nur kurz bevor ich den Film geschaut habe. Ich war auch in einer verspäteten PV. Es gab noch eine zweite Presseverführung. Die erste habe ich verpasst, weil zu viel los war. Wir waren ja auch auf der IFA, hatten ja viel. Bei uns war jetzt gerade sehr viel los, muss ich sagen. Und ich habe ja deswegen auch mich direkt wieder fett erkältet. Ich hasse es. Aber ich habe The Long Walk nachgeholt in der PV, glaube ich, nur mit 5 Leuten, weil die große schon war. Und ich finde den Film großartig. Ich kann nicht fassen, wie sehr der mich abgeholt hat. Das ist für mich eine der besten Stephen King-Adaptionen seit Ewigkeiten. Also er wird jetzt nicht an die Tops reichen, so etwas wie The Shining oder so etwas wie Shawshank Redemption. Das ist es nicht. Aber ich muss sagen, für Leute, die Fans von Stephen King sind und gerade die zwischenmenschlichen Aspekte, die ja eigentlich Stephen Kings Werke glänzen lassen. Es ist ja meistens nicht nur das, worum es geht, sondern das, was so wortwörtlich auf dem Weg passiert. Ja, Stand by Me oder Shawshank Redemption, die Beziehung zwischen Tim Robbins und Morgan Freeman oder bei It. Ist ja am spannendsten, ja klar, Pennywise ist ikonisch, aber Pennywise funktioniert ja auch nur für den ersten Teil. Der zweite Teil funktioniert ja dann schon nicht mehr. Aber es sind die Kids und wie die miteinander interagieren und dass die auch quatschen wie Kids. Und der Film ist eine Bonding-Experience unter jungen Männern. Und das zeigt er extrem authentisch. Mhm. Extrem authentisch.
Aber ironischerweise Stadtkids, oder?
Ja.
Weil eigentlich in der Vorlage sind es Kinder. In der Vorlage sind es Kinder und jetzt sind es junge Männer.
Hier sind es junge Männer, passt aber auch viel mehr, wenn man schaut, wie die sich verhalten. Im Film geht es, wie gesagt, um eine Dystopie und du kannst teilnehmen an so einem langen Marsch. Das ist tatsächlich, da musst du halt im Schritttempo, schnellen Schrittes, nicht zwingend Powerwalking, ein bisschen weniger als Powerwalking, laufen. Und wirst vom Militär dabei begleitet. Wenn du unter der gewünschten Geschwindigkeit bist, erhältst du eine Warnung. Nach 3 Warnungen wirst du erschossen. Eine Warnung kriegst du wieder weg, nachdem du 1 Stunde lang weiterhin im gewollten Schritttempo läufst. Das sind circa die Regeln. Okay. Und wir haben da circa, 40 Teilnehmer oder so?
50.
Ungefähr. Ja,
nee, ich weiß es auch nur, ganz kurzer Shoutout, okay? sorry, dass ich unterbreche an der Stelle. Das, was ich über den Film weiß, weiß ich hauptsächlich, weil ich die Review von unserem Ex-Kollegen Batz gelesen habe. Die finde ich sehr gut zu dem Film. Und die war eine Spoiler-Review. Das war aber nicht so schlimm für mich, weil als damals der Trailer gedroppt ist zu The Long Walk und ich fand den Trailer gut, habe ich mir danach auf Wikipedia kurz angelesen, worum es geht, und habe versehentlich die komplette Handlung gelesen, weil ich konnte nicht aufhören zu lesen. Es ist so, ich bin kein Stephen King-Fan, aber ich mag seine Ideen immer. Und wenn du die zusammenfasst auf Wikipedia, finde ich es oft interessanter, den Wikipedia-Eintrag zu lesen, die zusammengefasste Geschichte, als das als die eigentliche Geschichte. Und deswegen wusste ich, wie das Original ausgeht. Und habe die Spoiler-Review von Batz gelesen, die auch sehr interessant war. Und weiß auch, dass es anders ausgeht. So viel kann man, glaube ich, sagen. Die Frage ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Möchte ich gar nicht beurteilen. Und man hat es in cleveren Momenten anscheinend reduziert alles. Also man ist von 100 Kindern auf 50 junge Männer runtergebrochen, was ich gar nicht so doof finde, weil du hast dann weniger Charaktere, die du in einem Film etablieren kannst. Und bei jungen Männern weißt du eher, was für eine Art von Schauspieler du kriegst. Bei Kinderdarstellern ist es extrem viel schwieriger. Es ist machbar, aber Kinder-Ensemble-Casten extrem schwierig. Und was soll ich sagen? Auch was du gerade geschildert hast, die Dystopie und so weiter, das ist im Buch klarer und hier vager.
Yeah.
Und vager finde ich eigentlich meistens besser.
Ist es auch. Also du weißt gar nicht, was dazu geführt hat. Du bist es hier, es wird von Kriegen geredet, aber du hast keine Ahnung, was genau da los ist. Apropos Kinderdarsteller, ein Schauspieler spielt noch mit in einer kurzen Rolle. Ich weiß nicht, ob der immer noch ein Kind ist, aber der Hauptdarsteller.
Jetzt nicht mehr anscheinend, oder?
Der Hauptdarsteller aus Jojo Rabbit.
Ja.
Und der sieht immer noch aus wie 4. Mhm. Muss ich einfach sagen. Auf jeden Fall.
Ich habe seine Szene sogar gesehen.
Oh, okay.
Die ist auf YouTube. Also diese Szene ist auf YouTube. Die schneidet im richtigen Moment weg, sodass ich ein bisschen gehuckt bin, wie es halt wirklich aussieht. Aber die Szene habe ich gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Im Film haben wir zwei Hauptfiguren. Der eine wird gespielt von Cooper Hoffman. Das ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Viele haben ihn kennengelernt in dem Paul Thomas Anderson-Film Licorice Pizza, den ich ganz, ganz toll fand. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Ich auch. Ich mag den sehr gerne. Ich bin generell Paul Thomas Anderson-Fan. Und Licorice Pizza fand ich besser als die meisten. Der ist ja eher so ein bisschen durchwachsen für Paul Thomas Anderson-Verhältnisse aufgenommen worden.
Der war auf meiner Top 10 in dem Jahr. Ich fand den so unglaublich charmant. Und ich fand, der war auch so authentisch von der American-Kultur für die Zeit, in der er gespielt hat. Auch so die kulturellen Einflüsse, ob italienisch, ob jüdisch und so weiter, wie geil authentisch die umgesetzt haben, fand ich schon gut. Auch mit Akzenten, wie die damit gespielt haben. Und die Love Story, diese sehr unkonventionelle Love Story ich stehe auf dich, ja, du gehst mir am Arsch vorbei, okay, dann eben nicht. Oh, jetzt stehst du auf mich, ja, jetzt bin ich mit jemand anderem beschäftigt. Und fand ich richtig cool.
So wie du es zusammenfasst, ist es gar nicht so unkonventionell. Ich finde, es ist eine unkonventionelle Story, aber nicht so, wie du es gerade beschrieben hast.
Naja, es ist unkonventionell, das so im Film zu sehen. Es ist konventionell, so etwas so zu erleben. Aber so wie es hier gezeigt wurde, war es so echt. Und zwar dieses, ich stehe so krass auf dich, ja, dann gucke ich dich halt nicht mit dem Arsch an. Okay, irgendwann bin ich über dich hinweg. Was, du stehst auf einmal auf mich? Was ist mit dir los? Ja. Und dass es halt immer zum falschen Zeitpunkt war, weißt du? Dass immer der eine auf den anderen stand, aber immer, als es gerade nicht ging. Das fand ich wirklich, sowas kenne ich aus dem echten Leben. Mhm. Aber, also, dass es auch hin und her switcht. Jemanden, in den du voll verknallt bist, irgendwann sagst du, ja, okay, ist halt nicht. Ich muss halt mit meinem Leben weitermachen. Auf einmal fährst du, die Person ist anscheinend unsterblich in dich verliebt. Und du, what the fuck? Wo warst du jetzt so die letzten 5 Jahre, um dich dazu zu entscheiden? Also bist du halt darüber hinweg. Dann sagt sich die Person auch irgendwann, okay, krass, der will halt doch nicht, dann nicht. Und dann denkt sich die Person, wie, die steht nicht mehr auf mich. Jetzt will ich halt. Also, hat auch sehr viel mit Ego zu tun. Hat sehr viel mit Ego. Ich finde ja, dieses ganze Spiel der Liebe hat halt sehr viel mit Ego zu tun. Und zwar auf beiden Seiten. Also, das ist nicht irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass Männer da ein größeres Ego haben als Frauen oder Frauen. Nee, das ist generell eine krasse Push-and-Pull-Dynamik, ist etwas, was einfach real ist in der Welt. Und so funktioniert leider sehr häufig auch Liebe und man muss es schaffen, über diese Spielchen hinwegzugehen, wenn man wirklich glücklich sein will. So, und da muss man auch irgendwie eine gewisse Reife an den Tag bringen, aber das ist meine Haltung dazu. Alles andere sind Spielchen, die dir einen kurzen Rush geben, aber bist du damit wirklich glücklich? Ich glaube nicht.
Das ist die interessanteste Zusammenfassung, die ich zu Licorice Pizza je gehört habe.
Ja, aber ich fand es gut. Es hat mich halt wirklich beschäftigt. Ich fand das spannend, weil ich glaube, jeder, der, sag ich mal, jetzt die 30er erreicht hat, wird so etwas schon mal erlebt haben. Jeder. Und deswegen fand ich das ganz cool, wie das umgesetzt wurde. Das Happy End von dem Film, ich kauf's nicht. Ich glaube, wenn man so lange hin und her ist, dann hat man den kurzen Rush mit dieser Beziehung und dann werden beide sich langweilen, weil es sind zwei Drama-Queens, die Drama brauchen. Hab ich das Gefühl. So, aber deswegen, ich sehe das Happy Ending nicht. Aber ich sehe das so ein bisschen wie bei The Graduate. Weißt du, wo viele denken, das Ende ist gar kein Happy End, wo die dann zusammen im Bus sitzen und die dann auch beide so gucken nach dem Motto, und was jetzt? So, Hello Darkness, my old friend. So, aber ja, wir sind viel zu weit weg davon. Er spielt die Hauptrolle hier, Cooper Hoffman, eine wundervolle Hauptrolle, der an diesem Long Walk teilnimmt. Und du merkst von Sekunde 1, der hat eine ganz persönliche Motivation, da teilzunehmen. Und nicht nur, ich will das gewinnen, damit ich mir wünschen kann, was ich darf. Nee, der hat da irgendeinen persönlichen Angle, den ich jetzt nicht verraten will. Und er trifft dort auf David Johnsons Charakter, Peter McVries. Und David Johnson, für die, die diesen Namen vergessen haben oder ihn nicht kennen, es ist für mich eins der beeindruckendsten neuen Talente in Hollywood. Das ist der Typ, der in Alien Romulus den Androiden gespielt hat. Ich halte diesen jungen Schauspieler, und ich weiß gar nicht, wie jung der ist, aber er sieht noch sehr jung aus.
Ich schau mal nach.
Ja, der ist jünger als ich. So, der ist jünger als ich.
Jünger als du ist jetzt kein Kunststück.
Fuck off.
32. Er spielt sich aber jünger. Also spielt sich schon jünger, als er ist.
Ich halte diesen jungen Mann für ein absolutes Ausnahmetalent. Und ohne Spaß, der könnte irgendwann zu den Größen des neuen Hollywoods zählen. Wenn der jetzt die richtigen Karriereentscheidungen trifft und auch einen richtigen Agent hat, der ihm die richtigen Skripte gibt, der Typ, ich hoffe, dass der nicht inflationär in Kacke auftritt, weil der so ein verdammt krasses Talent hat. Was ich damit sagen will, ist, eigentlich ist ja Cooper Hoffman die Hauptrolle und der spielt es auch gut. Aber von dem Zeitpunkt an, wo David Johnson zu sehen ist, der stiehlt den kompletten Film. Das ist quasi jemand, der an diesem Long Walk teilnimmt, was ja eine sehr düstere Perspektive für jemanden ist. Aber er ist halt wie so eine positive Force. Weißt du, er ist derjenige, der sagt, ey, das ist wahrscheinlich der letzte Tag für die, also es ist nicht der letzte Tag, aber es ist der letzte Akt für die meisten von uns auf der Erde. Lass ihn uns genießen, lass uns bonden, lass uns Freunde sein, lass uns beste Freunde sein, weil was wir hier zusammen durchleben, ist mehr als was man mit den meisten Menschen auf der Welt durchzieht. Es ist so ähnlich, wie wenn du Soldaten hörst, die zusammen gedient haben. Die haben ja auch einen Bond, wenn sie durch Leben und Tod gehen, den du nirgendwo anders hast, weißt du?
Du musst dazu sagen, das ist vielleicht bei der Prämisse, die du erzählt hast, nicht ganz klar geworden. Es darf auch nur einer überleben und dem winkt irgendein großer Preis in dieser Dystopie.
Genau.
Ich dachte nur anhand des Trailers, es reicht bis zum Ziel zu kommen. Aber nein, es geht darum, dass wirklich nur einer übrig bleibt. Das heißt, wenn sie bonden, wissen sie, sie bonden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit jemandem, der auch stirbt. Und gleichzeitig dein Konkurrent ist. Also es ist ein bisschen anders als bei Hunger Games, weil sie ja nicht gegenseitig versuchen umzubringen. Zumindest nicht in der Prämisse. Ich weiß nicht, wie es im Film sich entwickelt. Eine Sache noch zu, wie heißt er jetzt noch mal?
David Johnson.
Ja, David Johnson. Der war ja schon der Scene-Stealer in Alien Romulus. Also der
hab ich ja gesagt.
Ja nicht so happy. Du hast gesagt, der Scene-Stealer in dem Film.
Und den Alien Romulus.
Ja, aber ein Alien Romulus, aber das ist ja meine Meinung jetzt. Das ist deine Meinung, ich meine. Ein Alien Romulus ist ja für mich der ganz große Lichtblick gewesen oder seine Absolut. Dynamik mit der Schwester. Ich bin ja nicht so happy mit Alien Romulus, aber er war der absolute Hammer. Und ich bin eigentlich erschrocken, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass er schon 32 ist. Sagt er ist jünger. Er spielt sich ja hier auch offensichtlich jünger, ne? Also das sind ja alles, sollen ja junge Männer Anfang 20 sein. Damit spielt er sich 10 Jahre jünger, was aber normal ist für das Spielalter von Schauspielern, dass sie sich plus minus 10 Jahre spielen können. Aber das wundert mich. Ich dachte, er ist jünger. Deswegen habe ich diesen Gag gemacht. Natürlich bist du älter als er, weil ich dachte, er ist Anfang 20.
Er hat halt auch krasses Babyface, muss man sagen. Hat er einfach. Der hat richtig krasses Babyface, der Typ. Und ich finde, durch seinen Charakter hat der Film sowas Lebensbejahendes, weil du hast es ja richtig gesagt, nur einer kann überleben, also es ist wie beim Highlander, aber er nutzt diese Zeit, die die Leute zusammen haben und formiert da eine Gruppe von Freunden und sagt, ist es nicht schön, dass wir uns gerade haben, und du siehst den, und durch seine Monologe und durch sein Charisma und durch sein Lächeln vergisst du ab und zu, wie ernst die Lage gerade ist. Und das gibt er diesen Leuten mit auf den Weg. Und das finde ich irgendwie was richtig Schönes. Abgesehen davon hat der Film aber eine konstante Tension, weil das Pacing ist so krass. Es dauert keine 7 Minuten, bis der Marsch losgeht. Und der ganze Film ist der Marsch. Und zwischendurch gibt es halt so viele kleine, feine Figuren, die hier schön ausgearbeitet sind. Das ist zum Beispiel Ben Wang spielt mit, der seinen inneren Ki-Hui-Kwan channelt. Ben Wang war der Typ, der das neue Karate Kid gespielt hat. Der war ja im neuen Karate Kid der absolute Hammer. Ist auch ein Hammer-Athlet übrigens. Das Kind hier, ich nenne den Kind, weil er aussieht wie ein Kind. Vielleicht, wahrscheinlich ist er jetzt auch viel älter, aber er sieht aus wie ein Kind.
Ich schau mal nach. Ich find's nicht. Ich find nicht sein Geburtsdatum. Zumindest nicht auf IMDb. Auf IMDb steht's nicht. Ja.
Auf jeden Fall der Typ. Ich sag dir, wie alt der ist. Der ist 25. Sieht aber aus wie 19. Der war ja das neue Karate-Kid. Hat es ja Hammer gemacht. Also Wahnsinn. Und hier ist er so ein bisschen, er erinnert ein bisschen an Short Round aus Indiana Jones at the Temple of Doom. Komplett mit der Mütze und allem. Und die formen da auch so eine Crew wie die 4 Musketiere. Dann gibt es auch den klassischen Stephen King Bully. Aber selbst der kriegt ein bisschen mehr Tiefgang. Und was bei dem Film so fucking konsequent ist, ist, er zeigt Sachen, die wir uns so häufig fragen, wenn wir so richtig in das Nitty-Gritty reingehen und unsere Nerd-Diskussion am Stammtisch haben, die zeigt er uns und die sind nicht angenehm. Wie zum Beispiel, okay, aber wenn du jetzt die ganze Zeit laufen musst, wie machst du das denn, wenn du aufs Klo gehen musst? Wie machst du das? Das musst du im Laufen machen, das wird gezeigt. Und das ist richtig heftig. Und wenn du da zu langsam bist, dann kriegst du eine Verwarnung. Und du weißt, 3 Verwarnungen und du wirst erschossen. Und dadurch bist du halt trotzdem konstant on edge. Also konstant. Das Einzige, was ich sagen muss, Mark Hamill spielt den Bad Guy in dem Film, okay?
Ja.
Und wir alle wissen, was das für ein Stimmgenie ist. Und auch hier, everyone, pledge allegiance to the flag. Und ich... Das ist Karikatur, aber ich bin immer wieder überrascht, wie krass Hamill seine Stimme verändern kann. Er passt nicht in den Film rein, muss ich sagen. Weil wenn es nur die Stimme wäre, wäre es okay. Aber sobald du ihn siehst, sieht er aus wie ein Cartoon-Bösewicht. Und das nimmt einen schon fast aus der Immersion raus. Aber das Ding ist, Mark Hamill hat gar nicht so viel Screentime, wie man denkt. Also der taucht hier und da auf, weil du bist halt wirklich bei diesen Jungs. Die Jungs sind sind der Fokus. Aber jedes Mal, wenn es zu Mark Hamill geht, irgendwie genieße ich es, ihn zu sehen. Und der hat sichtlich Spaß damit. Aber das ist das, was du und ich ab und zu sagen, wenn wir sagen, okay, der ist in einem anderen Film. Weißt du, Rami Malek war in einem anderen Film bei No Time to Die. Muss man einfach, und wir beide mögen, glaube ich, Rami Malek als Schauspieler. Der ist ja, Rami Malek hat wahnsinnig was drauf. So. Aber dann ist es die Regieanweisung, die er kriegt bei No Time to Die, und zwar sei crazy. So, dann ist er halt crazy und passt überhaupt nicht zu dem Ton, den No Time to Die haben will und what the fuck. Und so ähnlich ist es ein bisschen mit Mark Hamill. Ich finde es klasse, dass der jetzt generell in den letzten Jahren mehr Rollen kriegt außerhalb von Star Wars und dass The Last Jedi ihm ja gut getan hat in der Hinsicht, dass er jetzt auch andere Sachen machen kann und wie so eine Karriere-Renaissance nochmal hat, weil gerade früher mit den Star Wars-Filmen hat es ja seine Karriere gestartet und halt auch begraben, zumindest als On-Screen-Actor, als Voice-Actor hat es ihm sehr viele Türen geöffnet. Aber jedes Mal, wenn du ihn siehst, du so, boah, du bist so krass in einem anderen Film. Du bist so krass in einem anderen.
Ich hatte hart die Befürchtung. Ich konnte mit dem Finger nicht drauf zeigen, warum. Aber es ist wohl so, dass dadurch, dass er ja einen Diktator spielt.
Nee, er spielt einen Major. Er spielt nicht den Diktator. Also.
Aber sie nennen ihn alle den Major. Also er ist eigentlich, also so habe ich das verstanden, schon der Anführer dieser Nation oder zumindest ein Held dieser Nation.
Genau, weißt du, genau. Also er ist ein Instrument dieses Regimes, aber er ist nicht das Staatsoberhaupt.
Ah, okay, also, er ist nicht das Staatsoberhaupt, aber er ist eines der bekannten Gesichter.
Genau.
Goebbels quasi oder.
Ja, oder
Göring.
Oder irgendein Armeeheld, weißt du, so für, aber er ist jetzt nicht Präsident oder irgendwas.
Okay, aber das halt trotzdem so oder so liegt ja mein Problem darin, wenn er das so ist und wenn der Film so vage darin ist, die Dystopie zu erzählen, dann ist es natürlich umso schwieriger zu vermitteln, ja, warum ist er denn diese Leading-Figur, zu der alle aufsehen oder vor der alle Angst haben oder was auch immer. Und dann auch noch mit wenig Screentime, wie du sagst. Und wenn das dann aber so in dieses Karikaturhafte abdriftet, kannst du das nicht nachvollziehen.
Ja und nein, also es gibt tatsächlich eine Szene, die ist ganz spannend. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist eine Flashback-Sequenz, die zeigt, was Mark Hamill Grausames gemacht hat und warum wir diesen Typen so richtig doll hassen sollen. Ja? Und die hätte gereicht. Und die gucken wir und sagen, okay, Dick, Wichser, so, du bist unser Bad Guy, ganz klar. Das ist, zum Beispiel hier, Donald Sutherland war ja auch ein brillanter Bad Guy in den Hunger Games Film und der war ja sogar der Präsident. Ne? Und hier, der musste es gar nicht sein, du hast eine Szene, du sagst, okay, ich weiß jetzt, ich verstehe jetzt die Motivation, ich weiß, du bist das Objekt, also der Hauptantagonist des Films, ganz klar. Und es ist gar nicht mal schlecht geschrieben. Nur Mark Hamill, der muss halt ein paar Gänge zurückschalten eigentlich mit dem Schauspiel, weil ich finde, indem er auf Teufel komm raus bedrohlich wirken möchte, wirkt er weniger bedrohlich, wenn du verstehst, was ich meine. Ich finde, wenn der kalkulierter wäre und eiskalter und ein bisschen reserviert, hätte ich Angst vor ihm. Ich habe aber keine Angst vor ihm, weil er genauso gut in einem Comicheft auftauchen könnte. Und das ist das Problem. Und das ist leider nur seine Performance und leider wahrscheinlich auch die Regieanweisung, weil die dachten sich, wir haben Mark Hamill, lass den mal so markant wie möglich spielen. Und ich glaube, ich halte aber Mark Hamill für fähig und brillant genug als Schauspieler, dass der das auch ein bisschen mehr reserviert hätte spielen können. Das heißt, ich gehe davon aus, war entweder von ihm so gewollt oder von der Regie so gewollt oder von beiden so gewollt. Was der Nummer echt ein wenig schadet. Obwohl ich sagen muss, ich hatte jedes Mal ein fettes Grinsen im Gesicht, als Mark Hamill zu sehen war, weil es hat ja trotzdem einen Unterhaltungsfaktor. Es ist so ähnlich, ich habe den perfekten Vergleich. Ich bin wahrscheinlich auf YouTube, in YouTube Deutschland, in YouTube Film Deutschland, der größte Fan von Nicolas Cage. So weit würde ich gehen. Und selbst in einem Scheißfilm ist seine Performance ja immer so krass, dass sie im Kopf bleibt. Ja, und ja, das ist Overacting, aber wenn einer overacten kann, dann ist es ja fucking Nicolas Cage, okay? Wenn Nicolas Cage bedrohlich wirken möchte, muss er ein, zwei Gänge zurückdrehen. Ich finde, es ist ihm ein bisschen gelungen in Long Legs, aber wenn er da voll all in gegangen wäre, Face Off, weißt du? Face-Off, Gefängnissequenz, beste Sequenz des Films so, aber das hätte die Performance ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, Mark Hamill ist all in Face-Off Gefängnisszene gegangen, weißt du? Und ja, das ist das Problem. Trotzdem, ich empfehle den Film ohne Ende. Ich fand den echt stark und ich möchte auch positiv den Score hervorheben. Der hat echt eine Musik, die in die Knochen geht.
Wenn ihr eine subtilere Mark Hamill-Performance sehen wollt, schaut euch The Life of Chuck an. Der läuft teilweise noch in den Kinos vielleicht oder demnächst bestimmt im Heimkino. Da darf er ein bisschen zurückschalten, da darf er den Opa spielen. Und das war eine schöne Mark Hamill-Performance, um eine andere reinzuwerfen. Ja, das war The Long Walk. Hatte auch 100% bei Rotten Tomatoes, erinnere ich mich gerade. Kam richtig gut an, aber trotzdem ist, glaube ich, der Durchschnitt so 7 von 10 gewesen. Was heißt, du bist halt über den 50% für die Rotten Tomatoes. Aber das heißt auch, du bist jetzt nicht der krasseste Film aller Zeiten. Also, ihr werdet teilweise die Überschrift gelesen haben, der beste Stephen King-Film aller Zeiten. Und wie wir ja von dir gehört haben, ist das offensichtlich nicht der Fall. Natürlich nicht.
Nein, also, er ist jetzt. Also, erstens, der beste Stephen King-Film aller Zeiten ist ein Film, den Stephen King nicht mag. Okay, und das, ja. das ist The Shining. So, The Shining, also, und da lasse ich auch gar nicht mit mir reden. Ne? Selbst Leute sagen Shawshank Redemption. Ich liebe Shawshank Redemption. The Shining von Stanley Kubrick ist ein fucking Meisterwerk. Ist einer der besten Filme aller Zeiten. Und da lasse ich auch nicht mit Übrigens, ich habe dich nie gefragt, wie stehst du zu The Shining?
Ich habe den ja hochverteidigt. Wenn du dieses Knockout-Ding bei Kino Plus, habe ich deinen Anwalt gespielt und The Shining ganz, ganz hoch angesetzt. Ich finde ihn halt faszinierend. Das ist halt dieses Kubrick-Ding. Bei Kubrick, ich kann Kubrick sehen, nur dafür schauen, wie die Kamera steht und welche Stimmung die Szene vermittelt. Und der Rest ist mir schon fast egal. So ähnlich ist es auch bei 2001. Aber ähnlich wie bei 2001 übt dieser Film einfach eine unglaubliche Faszination für mich aus, hat aber keinen hohen Wiederschauwert. Es ist nichts, was ich sage, heute habe ich aber mal Lust auf 2001. Heute habe ich Lust auf The Shining. Das ist tatsächlich nicht so sehr meins dafür. Ich bin eine andere Art von Mensch. Wenn ich einen guten Horrorfilm noch mal sehen will, werfe ich einfach Alien rein. Weißt du, was ich meine? Oder ich kann mir jederzeit, einmal die Woche könnte ich Schweigen der Lämmer gucken. Aber ich kann nicht einmal die Woche The Shining schauen. Dafür bin ich wieder zu sehr dem Entertainment jag ich hinterher. Weißt du, was ich meine?
Ich muss sagen, The Shining ist einer dieser Filme, die kann ich immer gucken. Also ich liebe den ja so sehr. Ich gucke den, glaube ich, 2 bis 3 Mal im Jahr. Mir fallen neue Sachen auf, auch an Subtext, die ich so toll finde. Und was ich dir sehr empfehle, würde ich aber auch voll gerne mit dir gucken, habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ist Dr. Sleep. Weil das ist eine der großartigsten King-Verfilmungen aller Zeiten. So. Großartig. Brillant. Okay, wir springen jetzt weiter von den Größen des Kinos wie The Shining in die.
Wow, was für ein Überleitung. Ist das gerade Absicht oder war das jetzt ein Versehen, deine Überleitung?
Nee, ist das bewusst. In die Größen von Lloyd Kaufman. Hast du Lloyd Kaufmans Buch je gelesen?
Die Größen von Leuten, ich dachte, du willst auf was ganz anderes hinaus und ich dachte, das ist der Part im Podcast, wo ich mich davon distanzieren muss und besser nichts mehr sage, damit, wenn das jemand grabbt, ich dachte gerade, du machst einen Größen-Gag über Toxic Avenger.
Oh, nein, auch so, nein, das war gar nicht gemeint. Ich meinte die Größen der Trash-Sphäre, das wollte ich sagen. Vom Absolute Cinema zum Oh Gott, bist du ein Monster? Wolltest du gerade einen Gag auf Peter? Wieso bin ich da?
Du hast das so betont, dass du es so
überbetont. Daran denkst du zuerst, wenn ich Größen sage. Sag mal, also, sag dir Lloyd Kaufman etwas, mein Schatz.
Nein, ich bin nicht so ein Trash-Ikone.
Nein. Ich rede jetzt nicht nur als Trash. Sagt dir Lloyd Kaufman im Gesamten etwas?
Nö.
Okay. Lloyd Kaufman ist ein Produzent, der mittlerweile 79 Jahre alt ist. Und er ist ein Hau-drauf-Comedian. Er ist ein Typ, der so viele Leute beeinflusst hat. Ob Quentin Tarantino, Guillermo del Toro gibt ihm Props. James Gunn wäre nicht James Gunn ohne Lloyd Kaufman, okay? Und das Buch von Lloyd Kaufman ist eins der lustigsten Bücher, das du je lesen wirst. Ohne Scheiß. Mhm. Der Typ hat gar keine Grenzen.
Welches Buch ist es denn? Welches Buch?
Sag ich dir gleich. Und zwar, es sind ein paar. Einmal ist es Direct Your Own Damn Movie. Dann ist es All I Need to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger. Hat er zusammen mit James Gunn geschrieben.
Mhm.
Ja.
Mhm.
und Produce Your Own Damn Movie, weil er hat eine Reihe gehabt. Er hat Make Your Own Damn Movie, Direct Your Own Damn Movie, Produce Your Own Damn Movie und Sell Your Own Damn Movie. Mhm. Ja? Der Typ ist der Hammer, okay? Muss ich nur sagen. Also erst recht sein Humor, den du auch in seinen Büchern siehst, und James Gunns Humor ist Lloyd Kaufmans Humor. Muss man auch dazu sagen. Also du magst ja James Gunn. Für James Gunn ist Lloyd Kaufman ein fucking Gott. Okay?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist doch der Gründer von den Trauma Studios,
Das ist
oder?
Der Gründer der Trauma Studios.
Ja, da war dann meine erste Intuition, dass ich, weil ich ja keinen Trash mag, ist ja gar nicht so verkehrt. Weil ich bin halt kein Fan der Trauma-Filme, was soll ich sagen?
Naja, auf jeden Fall. Die Trauma Entertainment ist eine Produktionsfirma, die 1974 gegründet wurde. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, dass
sie 74. Ja, tatsächlich genau 74.
Und die sind bekannt für sehr billig produzierte Schundfilme. Und die sind bekannt dafür, dass sie wirklich alle Grenzen des Geschmacks explodieren lassen. Was ich gut finde. Ich finde, man muss die Grenzen immer pushen. Weißt du, selbst Leute, die letztes Jahr sich so aufgeregt haben und gesagt haben, man sollte so etwas wie Terrifier, das ist absoluter Schund. Ich finde, es ist wichtig, dass es so etwas wie Terrifier gibt. Ich finde, oder ich spreche gar nicht über die Qualität von Terrifier. Ich spreche davon, dass es wichtig ist, dass das Genre die Grenzen des Ertastbaren in der Fiktion, ganz wichtig in der Fiktion, ertasten müssen, um zu schauen, was socially acceptable ist. Und Trauma ist genau das. Es ist so anstößig, es ist so böse, es hat so häufig mit Inzest zu tun. Es hat es geht um Nacktheit, es geht um wirklich die bösesten Gags, die du dir vorstellen kannst, und es geht um ganz viel Gewalt. Die Schauspieler sind meistens Laiendarsteller. Und ein Film, by the way, der wahrscheinlich ein ganz toller Trauma-Film ist Romeo und Juliet. Mhm. Der ist wirklich nicht schlecht. Also den mögen tatsächlich sehr viele. Der ist von 96. Aber der Kultfilm schlechthin aus den Trauma-Studios ist The Toxic Avenger. In dem Film geht es um einen Typen namens Melvin, der immer gemobbt wird. Und irgendwann nach einem fiesen Streit fällt er in einen Topf voller nuklearem Müll und verwandelt sich in den Toxic Avenger. Wird von einem anderen Schauspieler dann gespielt, weil er wesentlich größer ist. Sieht aus wie so ein Hühne, wie so ein Wrestler. Und Leute, die da draußen sind und Schlimmes machen, wie zum Beispiel Kinder überfahren mit dem Auto, bis die Köpfe aufplatzen. Sowas siehst du im Film, will ich nur sagen. Den reißt er halt die Arme raus und macht sie halt fertig. Und obwohl der Film so anstößig ist, hat er halt so eine simple, süße Message. Und zwar, der ist so hässlich, aber der ist lieb. Und der findet seine Liebe. Das ist auch eine Love Story mit einem blinden Mädel, weißt du, der er das Leben rettet. Und also das ist schon fast das, was du als wholesome bezeichnen würdest. Das ist in dem Film drin, unter all dem Dreck, ja. Und es ist ein absoluter Kultfilm. Ich glaube, es gibt mittlerweile 4 Teile. Ich habe die Fortsetzungen nie gesehen. Und es gibt eine Kinderserie. Make it make sense. Ich weiß nicht, wieso es eine Kinderserie. Es gibt eine Cartoon-Serie für Kinder. Ich frage mich, ob sie je diesen Kulturschock haben werden und sagen, ach, mit der Serie bin ich groß geworden. Ich will mir mal den Film angucken. So. Es gab Actionfiguren so für Kids und ich, what the fuck eigentlich? So, das ist so krass, nicht Kinder. Und seit Jahren wird darüber gemunkelt, dass es eine neue Adaption geben soll. Und die Bilder sahen cool aus, die sahen so ein bisschen aus wie das, was Rodriguez und Tarantino mit dem Grindhouse-Kino probiert haben.
Ja, das stimmt, ja.
Also bewusst trashig, self-aware trashig, was es ja sehr unterscheidet von Trauma. Obwohl, die sind auch self-aware, aber die hatten auch keine anderen Mittel. Also sie hatten auch keine anderen Mittel, aber sie haben es halt getragen wie eine Medaille. Ne? Und der Film tut halt sehr oft trashig. Peter Dinklage spielt diesmal Winston, also es ist nicht Melvin, es ist ein komplett neuer Charakter. Aber er spielt auch nur Winston. Das heißt, wenn der zum Toxic Avenger wird, ist eine Frau im Kostüm. Das heißt, es ist nicht Peter Dinklage im Kostüm. Was auffällt,
aber seine Stimme. Aber seine Stimme.
Was auffällt im Film, finde ich, wenn man es weiß, weil die Lippen sind nicht immer komplett synchron zu dem, was Peter Dinklage eingesprochen hat.
Ja, aber es passt auch null. Also ich habe mir nicht nur den Trailer angesehen, sondern sogar ein paar Szenen von Toxic Avenger, die sie halt veröffentlicht haben. Und ich finde das schon eine ganz große Diskrepanz, Peter Dinklage zu hören, der auch gefühlt was komplett anderes einspricht. Das ist ein Phänomen, das Gamer ja ganz gut kennen. Peter Dinklage war für das Spiel, das ich hunderte Stunden wahrscheinlich gespielt habe, Destiny, hat er zuerst diesen kleinen schwebenden Roboter gesprochen. Und die ganze Community von Destiny hat ihn dafür gehasst, weil er hat es so unglaublich monoton eingesprochen. Also bewusst auch absichtlich, aber es klingt wirklich gelangweilt und er gibt dieser ganzen Figur gar nichts. Und dann haben sie ihn irgendwann gerecastet und haben einen erfahrenen Synchronsprecher drüber sprechen lassen. Und so mochte ihn auf einmal jeder. Der hat Charme reingebracht. Und Peter Dinklage, das hat kaputt geredet. Zu einem Zeitpunkt, zu dem er besonders beliebt war, als Game of Thrones auf dem absoluten Höhepunkt war und diesen Höhenflug hatte, hat er zumindest bei Gamern reingeschissen mit seiner Synchronisationsarbeit. Ich glaube, man kann festhalten nach Toxic Avenger, dass Peter Dinklage nicht für Synchronschauspiel geeignet ist.
Ist er auch nicht. Ist er auch nicht. Aber die Bilder sahen cool aus. Es sah wirklich cool nach Retro aus, Elijah Wood nicht wiederzuerkennen als so eine Version von Oswald Cobblepot im Grunde
genau. Ich wollte gerade sagen, er ist einfach der Pinguin, oder? Aber halt Danny DeVitos Pinguin.
Yeah, Kevin Bacon, den sehe ich immer gerne, egal was. Weil Kevin Bacon, das muss ich auch sagen, Kevin Bacon ist für mich ein Schauspieler, der immer seine Hausaufgaben macht. Der weiß immer, in welchem Film er sich gerade befindet und er weiß immer, wie er spielen muss. Das heißt, wenn er eine Trash-Rolle hat, spielt er sie committed trashig und richtig trashig. Wenn er eine dramatische Rolle hat, spielt er die perfekt dramatisch. Und selbst wenn er in Guardians of the Galaxy Holiday Special mitspielt, spielt er das genau so, wie man so ein Holiday Special spielt. Also Kevin Bacon, finde ich, ist sogar noch underrated als Schauspieler, weil Leute vergessen, wie krass der mit Genre spielen kann als Performer. Und das, finde ich, macht er hier auch am besten. Auf jeden Fall, ich bin reingegangen in den Film. Ich fand den unterhaltsam. Was mir aufgefallen, also der hat einen ganz geilen Start. Wirklich, wo du sagst, ja, yeah, Mann, Troma is back, baby, aber Troma mit mehr Budget, was aber tut, als hätte es kein Budget, also bewusst trashig, so ein bisschen Tarantino, Rodriguez-esque halt, macht Spaß. Und dann fing ein wenig meine Probleme an, und zwar dieser Film hat zu viel Plot. Also, weißt du, es gibt Filme, die brauchen nicht so viel Plot und die brauchen auch nicht so viel Charakterstruktur für etwas, was simpel sein muss. Das ist ja auch so ein bisschen meine Kritik an Beetlejuice 2. Beetlejuice 2 hat viel zu viel Plot.
Ja, das stimmt.
Während Beetlejuice 1 so simpel ist. Und ich finde, da ist das Schöne im Simplistischen. Ja? Und du wartest quasi. Also ich habe mich erwischt, wie ich ein bisschen auf die Uhr geguckt habe. So, wann kommen jetzt so die fiesen Gags? Wann kommt jetzt so die nächste Splatter-Sequenz? Und dann kommt ein fieser Gag und der zieht. Und dann kommt eine Splatter-Sequenz und die zieht. Und dann passiert aber jetzt wieder eine Weile ganz schön lange, ganz schön wenig. Und ich weiß nicht. Ich bin rausgegangen aus dem Film. Ich war schon irgendwie glücklich, dass es so etwas gibt noch. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Und dann ist mir aufgefallen, du hast The Toxic Avenger locker 10, 15 Jahre nicht mehr gesehen, das Original. Gib dir den noch mal, bevor du dein Video aufnimmst. Also bin ich nach Hause gegangen, hab mir The Toxic Avenger reingezogen.
Hast du den echt auf DVD?
Nee, ich hab den gestreamt.
Ah, okay.
Lass
mich raten, den gibt's auf YouTube.
Kein Kommentar.
Nee, das ist ja nicht illegal. Wenn's auf YouTube ist, ist es auf YouTube. Das ist ja nicht dein Problem. Nein, das ist das Problem der Filmstudios und der Rechte. Aber wenn er auf YouTube ist, ist es auf YouTube. Okay, lass mir so stehen.
Ich glaube, er ist unerlaubt auf YouTube. Auf jeden Fall, ich habe ihn auf Prime geguckt.
Den gibt's garantiert nicht auf Prime.
Den gibt's auf Prime. Den gibt's wirklich auf Prime.
Ja. Okay.
Auf jeden Fall, 5 Minuten in den alten Toxic Avenger rein, ist mir klar geworden, was mich gestört hat am neuen. Und je länger ich den alten geguckt habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass ich doch viel mehr Probleme mit dem neuen habe, als ich dachte, als ich ihn geschaut habe. Ich glaube nämlich, wenn du jetzt einfach in den neuen reingehst, das Original nie gesehen hast und einfach denkst, du kriegst so ein bisschen Throwback-Trash-Ich-Sachen, dann ist der voll in Ordnung. So, dann ist er wirklich voll in Ordnung. Aber Tarantino hat ja mal über das Grindhouse etwas gesagt und das ist so ein Zitat, das ich nie vergesse. Und zwar, im Grindhouse-Kino hast du ja manchmal Sachen geguckt, die waren im Kino, da waren die weg. Und du so, habe ich mich richtig erinnert? Habe ich das überhaupt gesehen? Das, was mir gerade gezeigt wurde. Ist es wirklich passiert? Das war ja so crazy. Ja? Das ist Toxic Avenger. Der Originale. Weil es gibt ja keine Szene, die dich nicht komplett alle macht, ne? Die nicht so drüber ist vom Schauspiel, die nicht so exzessiv ist von der Gewalt, die nicht so Nacktheit hat oder Sprache, die, wenn wir sie benutzen würden, hier im Podcast, würde der demonetarisiert werden. Sag ich ganz ehrlich. Ja? Es gibt ja keine Szene ohne sowas. Also eine dieser drei Sachen. Und dann bist du wirklich, ich kam ja gar nicht mehr aus dem Lachen raus, wie schockierend dieser Film ist, ne? Und dann vergleiche ich ihn mit dem Neuen. Und der Neue schreibt sich halt auf die Fahne, wir sind edgy. Seid ihr nicht. Tut mir leid, seid ihr nicht. Also, erneut, trotzdem ist er unterhaltsam, aber es ist die weichgespülte, politisch korrekte Version von, und das merkt man halt auch an den Kritiken, was ich damit meine ist, der neue Film hat gute Kritiken. Weißt du?
Er hat okay, also ich finde schon, dass er eher mäßig
hat. Er hat die besten Kritiken, die je ein Toxic Avenger Film hatte. Das kann ich schon mal sagen, okay?
Ja, schon, aber
dafür. Und der originale Film wurde verrissen. Und Lloyd Kaufman wusste, dass der verrissen wird und hat sich darüber wahrscheinlich noch mehr kaputt gelacht, dass der verrissen wird. Ja? Und es in Büchern verarbeitet, weißt du? Und James Gunn hat sich bepisst. Es gibt ein Interview mit James Gunn, das ist, wird immer schwieriger sein, das zu finden, wie er darüber redet vom Schritt nach Hollywood und dass er Troma Studios verlässt, wo er sagt, ja, jetzt habe ich wirklich meine Seele verkauft. Ich musste Babys irgendeinem Kabal anbieten, damit ich jetzt in Hollywood aufgenommen werde. Und so waren die Jungs halt drauf. Die waren halt wirklich so schäbig und so lustig. Und dann guckst du dir den Neuen an und denkst dir, ja, der ist, es könnte sogar eine Liebesgeschichte geben zwischen zwei Figuren und da könnte man dann auch eine Sexsequenz haben. Trauen die sich nicht, machen sie nicht. Machen sie nicht. Es gibt Bad Guys, die zwar fiese Sachen sagen, aber das ist nicht ansatzweise das, was die von sich geben im originalen Film.
Ich spüre hier halt ein ganz großes Problem, und zwar, wenn der Film, also das Original, 1984 edgy war und der Neue ist halt im Jahr 2025 nicht mal für 2025 edgy, geschweige denn für 1984, dann hast du einfach ein ganz großes Grundproblem.
Ja, also erneut, vom Look her finde ich das echt ganz nett. Da gibt es ein paar Sachen, die sie geil so reproduzieren. Aber überraschend viele Witze ziehen nicht, was ich schade finde, weil ich wollte ja lachen. Die ziehen. Aber der ist halt wirklich, der hat keine krassen Kanten und keine krassen Ecken. Weil wenn du dir diese originalen Filme anguckst, also Gen Z, glaube ich, brauche einen Helm, um den originalen Film zu gucken. Wegen verletzten Gefühlen. Und der Film, weißt du, wenn den jemand guckt und sagt, der war edgy, den neuen, ja, ey, dann ist aber auch Glücksbärchis edgy für dich. So. Ja, ich finde, etwas, was inhärent anstößig ist, und fies ist und gemein ist. Davon brauche ich keine polierte Version. Weißt du, ich meine, es ist so ein bisschen wie, stell dir mal vor, weil ich will jetzt auch zum Schluss kommen, weil wir haben noch zwei andere Themen.
Ja, komm mal bitte zum Schluss, aber ich habe auch noch was dazu zu sagen.
Okay, mach gut, dann mache ich noch meinen Punkt zu Ende. Das ist so ein bisschen, um zum Terrifier-Vergleich zu kommen. Ich will keinen weiteren Terrifier-Film, der auf einmal sagt, wisst ihr was? Mit den Splatter-Sequenzen, ja, wir schalten ein bisschen zurück. Das muss ein bisschen mainstreamiger werden. Ich so, das ist der einzige Grund, warum ihr existiert. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt einen Trauma-Film, der nicht weiß, warum Trauma existiert. Trauma existiert, um die Grenzen auszutesten, weißt du? Und dieser Film probiert es ja nicht mal. Und Terrifier probiert die Grenzen des Slashers auszureizen. Ich brauche keinen Terrifier, der das nicht probiert, weil dann kann ich mir auch andere Slasher geben, die definitiv qualitativ besser sind, aber die kein Terrifier sind.
Hm. Ja. Ja. Und du merkst, da drin ist schon das Kind begraben. Ich habe der Hund begraben. So, sorry, ich hab's echt mit den Sprichwörtern. Ich habe einfach kein Interesse weder an Terrifier noch an den Trauma-Film. Ich würde höchstens so, weil ich wissen will, was James Gunn in seinen Anfängen gemacht hat, würde ich das höchstens schauen. Was ich noch sagen wollte, ist, muss man noch dazu sagen, der Film war ja 2 Jahre lang im Release-Limbo. Der wurde schon vor 2 Jahren auf einem Festival gezeigt und hat gar keinen Verleiher gefunden. Was irgendwie komisch ist, weil ich meine, dadurch, dass es ja ein Trauma sein will, hätte man das ja irgendwie piratenmäßig ja releasen müssen, finde ich. Also irgendwie auch in dem Wissen, dass es kaum Geld macht. Ich glaube, der Film hat mehr Budget gehabt, als man denkt.
Ja, hat er auch. Und er ist recht. Ich weiß ja nicht letztendlich, welches Studio den genommen hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, weil die brauchten ja noch irgendein Partnerstudio, das ja, tatsächlich Cineverse. Und dann denke ich mir, dafür erwarte ich mehr. Krass, es war Cineverse. Cineverse ist das Studio von Terrifier. Krass. Also, da muss ein dafür, dass es das Studio ist, erwarte ich ein bisschen mehr. Aber deren nächster Film, der dieses Jahr noch rauskommt, ist Lesbian Space Princess.
Ich sehe aber nicht das Budget auf IMDb. Es ist nicht klar, wie viel Budget der Film hatte. Was witzig ist, Box Office war nur 3 Millionen, also ist nicht viel bei rumgekommen. Der läuft ja jetzt auch. Nee, warte mal, der ist ja jetzt erst gestartet, oder?
In Deutschland startet der jetzt nächste Woche.
Woche. Okay, dann hat das Boxoffice nichts auszusagen. Vergiss das. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich gelohnt hat oder nicht. Es scheint nicht ganz im Geiste zu sein. Lass mich das mit James Gunn nehmen, um eine kleine Anekdote zu erzählen, die jetzt eine Überleitung ist für alles, was jetzt noch kommt. Beziehungsweise, eigentlich war es Toxic Avenger ja auch schon. Weil Toxic Avenger lief hier in Deutschland auf dem Fantasy Filmfest. Und da habe ich ihn leider verpasst. Ich hätte ihn mir angeschaut, ich war aber in Holland. Du hast ihn nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen, hast eine Presseaufführung gesehen. Ich war aber gestern auf dem Fantasy Filmfest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und gestern schaute ich Code 3. Dazu sage ich später mehr. Manchmal machen sie auf dem Fantasy Filmfest, aber bevor ein Film läuft, so ein Rätsel, so ein Quiz an das Publikum. Also dann steht jemand vorne an der Bühne, hat ein Geschenk. In dem Fall war es von dem Figurenhändler Heo. Das ist ein Zwischenhändler für Sammelfiguren. Hat eine Funko Pop, was übrigens ganz gut passt zu den Funko Pops, die du gerade hinter dir stehen hast. Und die haben ein Rätsel gestellt. Und wer am schnellsten und lautesten antwortet, kriegt's halt. Und ich saß auch noch vorne in der 4. Reihe. Und die Frage war, und jetzt kannst du so schnell antworten, wie du willst. Ich bin gespannt, ob du schneller antwortest als ich.
Okay.
Es war ja vor Code 3. Also vor einem Film mit Rainn Wilson. Wie heißt der Regisseur des Films Super?
James Gunn.
Ja, und damit bist du zu langsam übrigens. Du musst viel schneller darauf antworten. Aber ja, nicht viel schneller, ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller war ich. Laut, mit meiner typischen, du weißt ja, hier ich rede halt manchmal einfach laut, hab die Hand noch dabei gehoben. Sie schaut mich an. Hier, der hat's. Bin ich unter tosendem Applaus aufgestanden, hab die Hände hochgehoben und habe eine Funko Pop angenommen. Ich habe sie hier stehen. Ich muss aber erstmal das Licht anmachen, damit du was siehst. Und ich habe gedacht, ich gewinne das nicht für mich, ich gewinne das für dich. Weil das ist etwas, was du willst. Das ist für dich, das ist nicht für mich. Ich verdecke das jetzt. Mal gucken, ob du drauf kommst, was es ist. Das ist ein Funko Pop. So, du siehst jetzt noch gar nichts. Aber ich halte es jetzt näher an die Kamera. Die haben sich gedacht, sie spritzen von innen Blut an das Plastik, so dass es aussieht, als wäre es sehr blutig. So, du siehst die Frisur von der Funko Pop Figur. Ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst, wer das sein könnte. Ich verdecke jetzt noch mal unten den Titel. So sieht die Figur im Dings aus.
Oh mein Gott, das ist Van Damme aus Bloodsport.
Es ist Van Damme aus Bloodsport als Funko Pop. Habe ich gestern gewonnen für dich. Und wenn du das nächste Mal in München bist, du kommst ja im Oktober, dazu später mehr, kannst du den mitnehmen. Für deine Sammlung.
Mega.
Jetzt dachte ich mir doch, dass es was für dich ist.
Super.
So. Also, das war auf dem Fantasy Filmfest und auf dem Fantasy Filmfest sind jetzt auch, ich glaube, bis zum Ende dieses Podcasts alle anderen Filme gelaufen. Ich muss noch mal ins Skript schauen. Aber ich meine ja. Ja, wir haben jetzt noch drei Filme, die ein bisschen kürzer jetzt sein werden, auch weil wir langsam zum Schluss kommen müssen. Mhm. Über einen Film hattest du das letzte Mal reden wollen. Wir haben es auf heute verschoben. Jetzt darfst du mir endlich erzählen, oder eigentlich der Welt da draußen erzählen, ich kenne ja den Trailer, worum es in dem Film Good Boy geht.
Das kann ich wesentlich kürzer machen als Long Walk und Toxic Avenger. Mhm. Und zwar, das ist ein Film, der damit beworben wurde, dass das der erste Horrorfilm ist aus der Sicht des Hundis. Ja? Mhm. Also es ist ein Horrorfilm aus der Sicht des Haustiers, des Hunds. Und ich bin immer happy, wenn und dafür ist das Fantasy-Filmfest für mich eigentlich geschaffen, dass es Filmexperimente gibt. Ob die jetzt reinhauen oder nicht, ist mir da relativ egal. Ich bin interessierter, ja. Ich bin interessiert daran, Filmexperimente zu sehen. Zum Beispiel Skinamarink. Das ist für mich bis heute der experimentellste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also ich oder fand den
Presence fand ich auch ein Experiment.
Ja, aber glaub mir, Skinamarink ist richtig anstrengend. Also ich weiß noch, dass ich den 15 Minuten lang geguckt habe, bis ich gecheckt habe, oh, das ist nicht das Intro, so ist der ganze Film. Oh, okay, wow. Sebastian meint, beim zweiten Mal gucken gruselt man sich sogar, wenn man dann darauf achtet, auf das, womit ich der Film kriegen will. Vielleicht gucken du und ich den mal zusammen. Der ist ja richtig seltsam. Es ist der seltsamste Film meines Lebens. Allein deswegen sollte man ihn gesehen haben, weil der, what the fuck? So, weil du siehst aber Lampen und Türen und Wände und what the fuck? So, und du hörst Flüstern. Es ist total komisch. Und so experimentell ist Good Boy nicht. Okay, mhm. Aber es ist sehr interessant. Es geht im Grunde genommen um einen Typen, der ein Haus erbt und da zieht er jetzt alleine hin mit seinem Hund. Also der hat noch eine Schwester, aber ansonsten in seinem Leben hat er vor allem seinen besten Freund, ist sein Hund. Ich kann mich damit sehr identifizieren. Ich lebe auch irgendwo weiter draußen mit meinem Hund und wir lieben uns. Und die Kamera des Films, und das ist das, was dich interessieren könnte, die Kamera ist immer Höhen eingestellt, Perspektive des Hundes. Das bedeutet, man sieht auch so gut wie nie Gesichter von Menschen. Es erinnert mich schon fast an Peanuts. Weißt du, die Peanuts mit Charlie Brown? Du siehst dann immer die Kids und von den Erwachsenen siehst du nur die Beine. Mhm. Und wenn die reden, hörst du auch so, weil du deren Stimme nie hörst und weil die Peanuts denen eh nicht zuhören, ist es, wenn die Erwachsenen reden. Ja? So krass ist es nicht. Das wäre auch zu lustig, wenn es der Fall gewesen wäre, weil es dann eine ganz klare Snoopy-Referenz gewesen wäre. Aber der Film stellt sich halt folgende Frage, hat der Regisseur gesagt, warum bellen Hunde manchmal mitten in der Nacht die Wand an? Was sehen die da? Mhm. Und das ist ja auch manchmal ein bisschen unheimlich, wenn du jetzt den Abend verbringst mit deinem Hund zu Hause und aus dem Nichts guckt der sich die Wand an, als wenn da jemand steht und bellt. Und manchmal knurrt er auch und du denkst, what the fuck, was ist denn da? So, tatsächlich, also im Fall von meinem Hund kann ich es erklären, ich wohne im Wald und manchmal bedeutet das, dass ein Tier gerade auf dem Grundstück ist. Genau dann reagiert er, wenn eine Katze da ist oder wenn mitten in der Nacht eine Katze hier die Runden dreht, weiß ich ganz genau, wenn er bellt, okay, hier ist schon wieder irgendein Viech im Garten, ein Igel oder was weiß ich. So, und aber manchmal machen die das auch, so random. Und der Film erzählt dann halt die Geschichte von einem Hund, der immer misstrauischer wird. Aber es hat auch was Tragisches, weil du siehst das Leben von einem Hund. Der Typ geht morgens zur Arbeit und du siehst, der Hund sitzt am Fenster und ist traurig, dass sein Herrchen geht und bleibt da am Fenster sitzen, bis er abends zurückkommt. Dass dieser Hund eigentlich nur für sein Herrchen lebt. Ne? Was ja auch häufig der Fall ist. Niemand wird dich so lieb haben wie dein Hund. So, ja. Ich sehe es, wenn ich nach Hause komme, wie mein Hund reagiert. Das ist ja das Schönste auf der Welt. Ne?
Ja, genau.
Und Hundeliebhaber werden hier definitiv emotional berührt werden. Mhm. Was ich auch ganz cool finde, der Film schildert mal, wovor Hunde Albträume haben. Weil Hunde haben Albträume. Mein Hund hat Albträume. Also manchmal träumt er und fängt an zu quieken wie wild und zu rennen und erschreckt sich selber und hat Angst, weil er einen Albtraum hat. Hunde haben ergebenermaßen, es ist wissenschaftlich bewiesen, Albträume. Und der Film zeigt uns den Hundealbtraum.
Ja. Generell, sie haben Träume, also sie träumen auch manchmal von der Jagd, das sieht man ja auch. Also das
ist gerade irgendwas. Mein Hund pennt, träumt auch voll häufig einfach vom Essen, dann schmatzt er, das ist total süß. So. Ich finde das total süß, dann sabbert er. So, also es ist so lustig. Und Hunde furzen sich auch manchmal wach, das ist so lustig. Mein erster Hund, der hat manchmal gepennt, hat dann richtig laut gefurzt, ist wach geworden, nach Motto, wer von euch? Also, ja, du warst es. So. Und ja, aber dann checkst du, dass dieser Film, meiner Meinung nach, es ist kein richtiger Horrorfilm, sondern es ist diese Art von Elevated Horror, wo du dann irgendwann checkst, was die eigentliche Thematik des Films ist. Und die eigentliche Thematik des Films ist überraschend traurig. Und dann macht der Film halt eigentlich auch so einen Switch zu, oh, es ist was Trauriges, was mir hier gezeigt wird und nichts Gruseliges. Ich finde, der Film ist, wie gesagt, ein sehr nettes Experiment, gerade für Hundeliebhaber, die sollten dem eine Chance geben, oder gerade für Leute, die ein Filmexperiment mal sehen wollen, sollten ihn gesehen haben. Ich finde, die hundertprozentige Wirkung, die er haben will, hat er nicht. Mhm. Aber trotzdem Chapeau, dass man sowas ausprobiert. Das ist ja echt der Hund des Regisseurs, ne? Der Hauptrolle.
Der ist aber gut trainiert. Ich habe ja den Trailer gesehen und das macht er schon gut.
Der hat ein Interview mit seinem Hund gegeben. Also das ist sein bester Freund. Das ist wirklich ganz krass. Und die Schwester vom Protagonisten spielt, ist im wahren Leben die Ehefrau vom Regisseur. Also es ist ein reines Passionsprojekt. Ich finde, der Film ist zu lang für das, was er erzählt. Ich finde, das wäre eine perfekte Short-Story gewesen, was ja auch manchmal häufiger der Fall ist bei Fantasy-Filmfest-Dingern. Du guckst die an und sagst, das Konzept wäre so geil geeignet für so einen Shortfilm auf YouTube oder so, wo du sagst, ey, clevere Idee, mega cooles Konzept, habt ihr geil gemacht, so. Als Spielfilm, der wirklich so 80 Minuten geht, ist das ein bisschen zu lang. Trotzdem habe ich Respekt davor.
Tipp dazu beim Fantasy Filmfest, die Shortfilme. Also die Kurzfilme sind, ich glaube, meistens sonntags. Dann zeigen die 2-3 Stunden lang nur Kurzfilme und man darf sogar voten, welche man am besten fand. Es gibt, glaube ich, immer einen Publikumspreis für die Kurzfilme. Und du hast ja hier, wir haben ja über den Links geredet, David Johnson. Mhm. Der war in einem fantastischen Kurzfilm auf dem Fantasy Filmfest vor 2 Jahren. Oder vor einem Jahr, vielleicht war es vor einem Jahr, ich bin mir nicht sicher. Aber der war super. Da ging es eine Handpuppe, wenn man die Hand reinsteckt, dass die Leute possessed. Und ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, aber der hat sogar gewonnen. Und der war mit ihm. Und da war auch natürlich in Anführungsstrichen der Scene-Stealer. So, so viel zum Thema Good Boy. Der nächste Film ist der, den ich gesehen habe auf dem Fantasy Film Fest. Man muss dazu sagen, ich habe ja letzte Woche auch angekündigt, ich will 3 sehen. Und ich habe das aus privaten und beruflichen Gründen nicht geschafft. Ich habe nur Code 3 geschafft von 3. Und es ist aber so, der andere Film, Bone Lake, das ist so ein Erotik-Thriller, der gute Reviews hatte, habe ich jetzt leider nicht sehen können. Aber der andere, High Five, da war meine Freundin Bibi, war dort. Und ich habe so eine Tradition mit Bibi, immer wenn es Fantasy-Filmfest ist, gehen wir zusammen in asiatische Filme. Weil sie als so ein Anime-Fan, ein Otaku eigentlich schon, wobei sie nicht nur auf japanische Sachen spezialisiert, sie guckt auch gerne südkoreanisches Kino oder indonesisches Kino oder chinesisches Kino. Und wir suchen uns immer einen richtig verrückten Film aus. Also ich glaube, ich hatte auch mal drüber geredet, über diesen einen Film, mit dem sie in der Zeit zurückreisen, durch Niesen. Also solche Sachen gucke ich mit ihr. Und auf dem Fantasy-Filmfest vor allem. Und da ich jetzt High Five nicht gesehen habe, lese ich einfach nur ganz kurz vor, was sie mir dazu geschrieben hat. Ich glaube, sie weiß nicht, dass ich das jetzt hier im Podcast vorlese. Aber ich mach's jetzt einfach. Liebe Grüße an Bibi. Sie schreibt, mega, du hast echt was verpasst. Richtig gut gemachter Superheldenfilm mit dem typischen koreanischen Witzen und Charme. Ich habe so gelacht und ihn wirklich richtig gut gefunden. Auch die musikalische Untermalung. So, das ist die ungefilterte Kritik von Bibi zu High Five. Vielleicht werde ich ihn auch mal nachholen, weil solche Sachen gucke ich gerne mit ihr. Und jetzt kann ich euch aber was zu einem anderen Film sagen, den ich gesehen habe. Und ich würde ihn auch zu den besseren Filmen zählen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Er hat mich sogar ein bisschen überrascht. Ich habe nur eine R-Rated-Comedy erwartet über Rettungssanitäter, die in ihrem Rettungswagen unterwegs sind. Deswegen besonders prominent, weil Rainn Wilson aus The Office, der ja Dwight Schrute gespielt hat, hier den abgehalfterten Rettungssanitäter spielt, der keine Lust mehr auf seinen Beruf hat. So, das ist das, was ich erwartet habe. Was ich bekommen habe, ist natürlich so eine R-Rated-Comedy, in der quasi Dwight Schrute, wenn du ihn auf die Welt loslassen würdest, wie würde sich das anfühlen, weil er so ein Prinzipienreiter ist und auf Vorschriften achtet und sowas. Wobei, Vorschriften achten ist jetzt ein bisschen falsch. Er hat gewisse Prinzipien und es gibt gewisse Regeln, die einem das eigene Leben auch schützen als Sanitäter, die ihm wichtig sind. Andere Sachen sind ihm nicht so wichtig. So, deswegen ist es nicht ganz vergleichbar. Was ich bekommen habe, ist im Wesentlichen, und besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen, die Folge in Scrubs, in der Cox quasi über einem Rettungswagen mitfahren muss.
Die kenne ich, die ist die trifft einen.
Die trifft einen. Und so ist auch dieser Film. Der trifft einen. In der ersten Hälfte ist er.
Hat er die gleiche
Twist? Nein. Ganz anders. Okay, ganz anders. Okay, keine Sorge, ich habe euch nichts verraten.
Ich dachte jetzt nämlich gerade, dass du uns den Film gespoilert hast.
Es ist der Emotional Impact. Weil Scrubs hat ja diesen Vorteil, und das ist etwas, das weiß man oft gar nicht, aber man spürt es. Es ist sehr authentisch. Egal wie klamaukhaft Scrubs ist, und hier, der Film ist nicht so richtig klamaukhaft, Code 3, aber er ist sehr R-rated, also sehr drüber. Egal wie klamaukig das alles ist. Es gibt einen gewissen, erstens einen emotionalen Kern. Es gibt immer eine emotionale Aussage, die dich trifft, weil die Charaktere immer ernst genommen werden, egal wie witzig und albern alles drumherum ist. Und es ist von wahren Ereignissen inspiriert. Gerade Scrubs ist inspiriert von der Lebenserfahrung des Mitbewohners damals von Bill Lawrence, der die Serie geschrieben hat. Der war nämlich Arzt und der hieß JD und sein bester Freund hieß Turk. Und die waren dann auch die Berater dieser Serie, die haben sehr viele echte Geschichten einfließen lassen. Und so ähnlich ist es bei Code 3. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, oh shit, das ist super realistisch. Und das weiß ich deswegen, weil ich habe Zivi in einem Krankenhaus. Und wenn ich da einige Regeln gehört habe, auch wenn das bei mir jetzt über 15 Jahre her ist, über 17 Jahre her ist, ich weiß, also manche Regeln habe ich wiedererkannt. Du darfst in diesen Situationen nicht rennen zum Beispiel. Ist was ganz Simples. Damit du niemanden über den Haufen rennst, nicht in irgendwas reinrennst, damit du nicht stolperst mit wichtigen Dingen in der Hand. Du darfst in gewissen Situationen, wo es um Leben und Tod geht, darfst du nicht rennen. Das ist eine Lektion, die ich noch mal gelernt habe. Ich meine zumindest, dass ich sie dort gelernt habe und nicht aus einem Film. Es gibt auch noch ein paar andere Lektionen, zum Beispiel, wie man mit fremden Nadeln umgehen muss und was es bedeutet, wenn du dich versehentlich stechen solltest mit einer Nadel, die kontaminiert ist. So, solche Dinge. Das kannte ich alles noch. Und dann gab es ein paar Geschichten, die habe ich schon so oder so ähnlich in den Medien wahrgenommen, sei es jetzt durch Zeitungsartikel oder durch andere Filme, andere Serien, die auf die Fahne schreiben, dass sie realistisch sind. Dann gab es Geschichten, die habe ich so oder so ähnlich schon von Feuerwehrleuten gehört, von Befreundeten, die mir das erzählt haben. Und in der Familie gibt es einen Rettungssanitäter, das irgendwie, ich glaube, 20, 30 Jahre lang gemacht hat, von dem ich auch schon schlimme Sachen gehört habe, was er dann halt erzählen kann. Und der ähnlich eigentlich wie Dwight Schrute, würde ich gerade sagen, wie Rainn Wilsons Figur, nicht komplett loslassen kann von dem, was er da erlebt hat. Der ist jetzt in Rente, macht aber immer noch, ich glaube, ehrenamtlich oder so fürs Rote Kreuz, fährt er immer noch ab und zu, hilft er als Rettungssanitäter aus. Das lässt einen auch nicht ganz los, wenn man diese Passion dann entwickelt hat, Menschen das Leben retten zu wollen oder zumindest die Situation zu verbessern, weil das ist eine der großen Lektionen von Rainn Wilson. Wir sind dafür da, die Leute zu stabilisieren. Wir retten niemanden. Wir machen also seiner Meinung nach macht man kaum einen Unterschied, was natürlich nicht stimmt. Und das ist alles sehr tief und emotional. Und gerade in der zweiten Filmhälfte habe ich selten einen so betreten, schweigenden Kinosaal gehört auf dem Fantasy-Filmfest. Die Anspannung war groß, die Leute waren schockiert, keiner hat geredet. Und dann gab es einen heroischen Moment, bei dem einer das Klatschen angefangen hat. Also es gab Szenenapplaus und einige Leute sind eingestiegen. Und es war wirklich ein unglaublicher Relief, dieser Moment. Das hat mich mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Also Code 3 war richtig gut, richtig realistisch. Liegt daran, dass der Co-Autor des Films, der eigentliche Autor ist auch der Regisseur des Films gewesen, der Co-Autor war selbst Rettungssanitäter. Und das merkst du einfach. Es ist so realistisch gemacht. Und ich finde fast, der Film sollte Pflichtprogramm sein für alle angehenden medizinischen Kräfte oder Leute, die schon im Medizinbereich arbeiten oder im Pflegebereich arbeiten. Gleichzeitig erst recht Pflichtprogramm für Menschen, die davor komplett die Augen verschließen und gar keine Ahnung haben, was das alles mit sich bringt und was das mit den Leuten macht. Der Film handelt auch eben viel davon. Also, dass er wird nicht so wahrgenommen wie ein Feuerwehrmann oder ein Polizist. Die werden als Heroes bezeichnet und können im Donut-Shop in den USA, können sie umsonst Donuts abgreifen und sowas. Und er halt nicht, weil er ist ja nur Rettungssanitäter. Mhm. Und du lernst auch viele Eigenheiten von denen. Also zum Beispiel, dass sie immer schlecht parken. Dass sie den Rettungswagen so quer über drei Parkplätze stehen haben und dann beschweren sich die Leute. Aber er kann ihnen erklären, das machen wir damit, falls ein Notfall ist, wir sofort losfahren können. Und das zeigt halt so diese, wie die Gesellschaft auf sie reagiert oder was sie nicht wahrnimmt. Und gleichzeitig ist er voller Comedians, also aus verschiedenen Serien und Filmen. Yvette Nicole Brown heißt sie,
glaube ich. Ja, aus Community,
Shirley. Aus Community, ja. Die spielt da zum Beispiel eine kleine Nebenrolle. Der, ich habe sie leider das IMDb nicht auf, den kennt man aus Hangover und 21 Jump Street, der in 21 Jump Street diesen Lehrer gespielt hat. Der eigentlich Marine war und Schauspieler wurde.
Rob Riggle, der ist mega.
Rob Riggle. Der ist super, auch in dem Film.
So
ich liebe Rob Riggle. Der spielt immer dasselbe, aber ich liebe ihn dafür. Yeah. Und auch seinen Beifahrer kannte ich noch aus Free Guy. Und das ist eigentlich einer, der oft so einen nervigen Sidekick spielt, aber auch in dem Film richtig gut ist, weil selbst jeder Comedian, der hier seine Cameos oder eine Nebenrolle hat, eine richtige, hat seine ernsten Momente. Das ist so Scrubs-like. Egal, auch wenn jemand ein bisschen fieser ist, Rob Riggle zum Beispiel spielt einen Arzt, der fast schon als Antagonist funktioniert für den Film. Selbst den versteht man. Man versteht, warum er so ist, wie er ist und warum er selber on the edge ist die ganze Zeit.
Na, man und, wird ja verbittert. Ich find's geil. So wie du schilderst, wird hier so eine Subkultur beleuchtet,
genau,
die viel zu wenig Spotlight kriegt. Und sowas finde ich eh immer ganz spannend. Sowas finde ich extrem spannend. Es ist ja das im Grunde genommen, korrigier mich, wenn ich falsch liege und sag mir, ich soll aufhören, wenn ich jetzt einen Einwand mit reinwerfe. Aber ich finde es ja geil, dass wir in letzter Zeit im Entertainment sowas haben, dass bestimmte Berufsgruppen Spotlights kriegen, die eine ganze Kultur mit sich bringen. Wie The Bear und so weiter und andere Sachen. Mhm. Die haben ja so ein bisschen diesen Stress in der Küche. Weißt du, das ist ja etwas, was losgetreten wurde, glaube ich, mit so einem kleineren Film. Und The Bear hat es dann Mainstream gemacht.
Ich weiß, welchen Film du meinst. Den mit Bradley Cooper, oder?
Nee. Es gibt einen ganz kleinen Film, der soll richtig gut sein. Ach so. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich habe den sogar auf DVD irgendwo liegen. Der soll richtig geil sein. Geht auch um eine Küchencrew, die ein Audit hat. Und Gesundheitsamt kommt rum. Und da geht es um Alkoholismus und die, wie krass unter Stress die sind. Und dass die wie eine gut geölte Maschine nonstop funktionieren müssen. Und Stress. Weißt du? Dass sie halt gedrillt sind, fast wie Soldaten, obwohl sie in der Küche arbeiten, ne? Und das finde ich cool, dass so eine Subkultur von Berufen mehr und mehr beleuchtet wird. Und im Falle von Sanitätern, also ein enger Freund von mir ist auch Rettungssanitäter, ne? Und find ich spannend, finde ich sehr spannend. Mhm.
Ja, Jason Statham gibt sich auch alle Mühe, ne? Also Beekeeper,
ja, der macht das klasse. Man. Der macht das richtig klasse, stimmt. Und auch The Rock. Also The Rock hier in Jungle Cruise. Also ich wusste ja gar nicht, wie krass das so ist, wenn du so ein Boot tackerst durch den Dschungel als Touristenführer. Finde ich schon krass. Oder wenn du der Bodyguard vom Weihnachtsmann bist. Das hätte ich auch nicht gedacht, wie krass das so eigentlich sein kann.
aber ein bisschen ernst in den Spaß
zu bringen. Ich habe aber eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, gibt es da einen wider Release demnächst?
Ich glaube tatsächlich, der geht fast direct to DVD. Und das finde ich echt schade. Also, weil, das meine ich jetzt aber nur aus der Erinnerung heraus, weil ich schon Werbung dafür gesehen hätte, dass der irgendwie nur, ich schau mal nach, das ist eine gute Frage, dass der demnächst auf DVD oder so erhältlich ist. Ich meine, das hätte ich gesehen oder eine Pressemitteilung und das finde ich echt schade. Ich finde es leider nicht. Code 3 Release, warte mal. Code 3 ist übrigens, wenn in Amerika der Rettungssanitäter die Meldung kriegt, er soll mit Sirene und Blaulicht losfahren. Das ist ein Code 3, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Übrigens ist der Film auch dramaturgisch interessant. Er zeigt eigentlich im Wesentlichen nur eine einzige 24-Stunden-Schicht. Also quasi ein zusammengestauchtes 24. Das kommt auch noch dazu. Also ich fand ihn wirklich schön. Und umso länger ich drüber nachdenke, umso wichtiger finde ich ihn. Also ich habe ihn schon aufgewertet. Also er ist nicht perfekt oder so, weißt du. In der letzten Hälfte hast du fast nichts zu lachen, erst am Ende wieder. Er durchbricht manchmal die vierte Wand, aber auch nicht konsequent und so. Ich glaube, dem Film steckt ein noch besserer Film, aber er hat mich nicht losgelassen. Es ist jetzt 2 Tage her, dass ich ihn gesehen habe, und ich denke immer noch an ihn und an manche Momente. Und ich finde den, obwohl ich schon vieles wusste, kannte, erlebt habe, war er immer noch sehr augenöffnend. Und ich finde den einfach dafür toll, und ich kann es echt nur Leuten ans Herz legen, sich das mal anzutun. Auf IMDb kratzt er auch an der 8,0-Wertung, er ist bei 7,7. Er ist echt schön. Er ist einfach schön und berührend und gut gespielt und gut gemacht und vor allem gut gemeint. Ich glaube, der hat wirklich den kompletten Kinosaal abgeholt, tatsächlich. Muss ich echt sagen. Der läuft in den USA seit dem 12. September, sehe ich gerade, aber ich sehe keinen Deutschland-Release. Es wirkt sehr amerikanisch auf den ersten Moment. Also sehr nah. Es ist auch in L.A., also wo auch Traffic extrem ist. Und der Film wird viel gefahren. Damit ist es nicht ganz deutsch, also nicht die komplette deutsche Erfahrung, auch weil hier natürlich, ähnlich wie in Scrubs, die Gesundheitsversorgung auch eine Rolle spielt. Das ist in Deutschland jetzt nicht dasselbe Thema, aber es ist trotzdem sehr nah an der Realität, und ich finde ihn umso besser, also länger ich drüber nachdenke. Kann ich nur wiederholen. Krass. Ich sehe leider keinen deutschen Release, das ist schade.
Weißt du, was ich jetzt schon schade
finde? Stream demnächst nachholen.
Was ich jetzt schon schade finde, dass der Film hört sich an, als wäre das wieder so ein Film, der einen überrascht. Also in der Hinsicht, dass man eine Sache erwartet oder andere kriegt. Mhm. Und das Poster tut dem Film keinen Gefallen. Ich habe gerade das Poster gesehen. Und das Poster sieht aus wie etwas, was ich auf dem Grabbeltisch sehe. Ja, irgendwo bei Saturn oder so. Mhm. Und das ist echt schade, weil wenn das so eine Perle ist, dann würde ich das sehr schade finden.
Ja, ist es auch. Und dann, ich finde sogar den Namen unglücklich, auch wenn er auch wieder gut gemeint ist, um mal auf etwas aufmerksam zu machen, was Leuten nicht klar ist quasi. Aber er heißt halt Code 3 geschrieben, ne? Code 3. Also selbst wenn ihr jetzt nur mir am Podcast zugehört habt, wisst ihr eigentlich gar nicht, ist das 3 ausgeschrieben oder was auch immer. Und ist da noch ein Doppelpunkt oder so. Es ist einfach Code und 3. Und wenn man ein bisschen die Augen, also einer hat einen Gag gemacht bei mir auf Letterboxd in den Kommentaren, aber es ist eigentlich gar nicht so ein blöder Gag, also nicht so weit hergeholt. Er hat gemeint, ja, ich habe aber Code 1 und 2 noch nicht gesehen.
Yeah.
Also du suggerierst mit Code 3, suggerierst du ja, dass es 2 andere Filme gibt. Also man kann es so auffassen, zusammen mit dem schlechten Poster, als gäbe es eine Filmreihe, die Code heißt. Also das finde ich echt ein unglücklicher Titel. Ich habe jetzt keinen besseren parat, aber es ist ein unglücklicher Titel, es ist ein unglückliches Poster, da hast du recht, oder Cover. Ist schade. Ich hoffe, der findet noch mal so im Streaming sein Glück. Und er ist eher ein Film für die breite Audience. Also sollte, ich hoffe, eine breite Audience sieht den irgendwann. Und der läuft nicht nur im Fantasy-Filmfest. Und ich bin froh, dass ich von den 3 Filmen, egal wie gut die anderen 2 sind, ich bin froh, dass ich von den 3 Filmen auf Fantasy-Filmfest, die ich gucken wollte, den gesehen habe. Da war ich sehr dankbar.
Und Brian Wilson ist ja ich finde, das ist ein ganz toller Schauspieler. Ich finde, nicht nur ein ganz toller Comedian, sondern der kann halt auch das Dramatische, was die meisten Comedians können. Weil wenn du Comedy
Die meisten guten.
Stimmt.
Es gibt ja viel mehr Schlechte. Also, wer einen Mensch zum Lachen bringen kann, kann auch einen Mensch zum Weinen bringen. Und das bestätigt sich hier.
Und ich meine, Dwight hat ja ein paar der emotionalsten Sequenzen auch in The Office.
Ja.
Also ich werde nie die Szene vergessen, wo er so die ganze Zeit heult, weil er es mit Angela verkackt hat. Und wenn selbst dann Jim ihn tröstet, boah, das trifft mich jedes Mal. So, krass. Dann sind wir jetzt in einer Disclaimer, Leute, das ist keine Werbung. Das ist was ein
ist der Zirkelschluss zu dieser Folge.
Das ist der Zirkelschluss. Was wir jetzt machen, ist auf etwas aufmerksam machen in eigener Sache. Also wir legen euch jetzt nicht irgendwas ans Herz, ein Produkt oder sonst was. Das ist keine Werbung in dem Sinne, sondern wir möchten euch nur auf etwas aufmerksam machen. Marco, leg los.
Wir sind bei den Münchner Mediatagen, wir zwei. Das kennt man vielleicht. Der Eintritt für Media4U ist sogar kostenlos. Da kann man sich connecten zu Leuten aus der Branche im Medienbereich. Also falls ihr euch beruflich schon immer in die Richtung orientieren wolltet oder Kinder habt, die sich das anschauen wollen, kann ich das nur sehr, 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 sehr empfehlen. Da gibt es Workshops, interaktive Spaces. Also ich habe da schon gearbeitet. Ich habe da schon mal einen Podcast geschnitten. Ich habe mich da einfach mal, ich bin da jedes Jahr und ich habe mich da 2 Stunden zur Seite gesetzt mit meinem MacBook und habe einfach unseren Podcast geschnitten und gepublished. Das ist auch schon passiert. Es gibt interaktive Spaces, es gibt viele One-on-One-Talks mit Leuten, die halt da sind, zum Beispiel mit uns. Und es gibt Stages, es gibt Panels, andere Talks. Ich kann es nur empfehlen für alle Leute, die Medienberuf interessiert, besonders wenn ihr im Großraum Bayern seid. Das ist etwas, was staatlich gefördert ist. Es geht darum, Medienberuf in Bayern zu fördern. Deswegen, das ist keine Geldfängerei oder sowas. Der Eintritt ist kostenlos für Media4U, für die Stage, auf der wir sein werden, weil wir einen Live-Podcast dort aufnehmen.
Ja, ich freue mich drauf. Also irgendwie ist ja dieses Jahr sowieso das Jahr von Marco und Eve live.
Ja, also, schon. Das ist das dritte Mal dann, ne?
So häufig wie dieses Jahr waren wir noch nie, na, streng genommen das vierte Mal, weil wir waren 2-mal auf der
IFA. Ja, aber das dritte Mal dieses Jahr. Achso, 2-mal auf der IFA, stimmt, du hast recht.
2-mal auf der IFA, wir waren 1-mal auf der Gamescom, jetzt die Medientage. Mhm. Und wer weiß, was noch passiert. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht passiert ja noch was.
Ich sag die Medientage, im Oktober, ich weiß ehrlich nicht, wovon du redest. Die Medientage
du weißt wirklich nicht, wovon ich rede?
Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest.
12 Sekunden später.
Okay, also ich komme aus dem Schnitt zurück. Es ist inconclusive, mehr sage ich nicht. Die Medientage selber sind vom 22. bis 24. Oktober in München. Wir sind zu zweit am 24. Oktober dort, das ist der Freitag, im House of Communication am Ostbahnhof. Das ist wirklich direkt am Ostbahnhof. Ich verlinke euch das auch noch mal oder ich schreibe euch die wichtigsten Daten auch noch mal in die Shownotes. Ich selber bin auf jeden Fall um 14.15 Uhr live und direkt im Anschluss wir zwei. Ich bin in einem Talk über Social Media und Kino. Worum es in unserem Talk geht, will ich noch nicht verraten. Aber da machen wir 1 Stunde Live-Podcast, wir zwei. Du bist ja vielleicht woanders auch noch mal zu sehen, also vor mir, das weiß ich gar nicht. Und danach haben wir Meet and Greet. Also ihr habt dann noch Zeit, mit uns zu reden, von mir aus auch Fotos zu machen. Oder uns direkt über Karriere und so weiter auszufragen, weil das ist ja das Thema dort. Das ist nicht nur lustige Live-Podcasts. Und ja, ich kann es tatsächlich euch nur ans Herz legen. Wir werden es bei Gelegenheit auch nochmal erwähnen. Und jetzt lassen wir das einfach als Zirkelschluss so da stehen zu diesem Werbeeinstieg, den wir ganz am Anfang hatten.
Aber kommt, Leute, also falls ihr kommentiert, das zählt jetzt nicht als Werbung. Kommt schon. Komm schon, das zählt nicht als
Werbung. Es ist streng genommen Werbung in eigener Sache, aber das machen wir immer so am Schluss, wenn wir auf Live-Sachen aufmerksam machen, wo wir sind. Und in dem Fall ist es alles sowieso kostenlos. Wir werden auch nicht dafür bezahlt oder so. Deswegen, also ich krieg keinen Cent dafür, du auch nicht. Also nee. Wir machen das gerne. Also jetzt dieser, das ist der 4. Live-Podcast dieses Jahr und ehrlich gesagt macht mir das auch sehr viel Spaß.
Ja, es ist trotzdem auch was anderes. Es ist wirklich was anderes, weil man sich, man hat auch keine Delays. Manchmal gibt's Delays, weswegen man sich auch hier und da häufiger ins Wort fällt. Und wenn man so richtig nebeneinander sitzt und am besten auch noch mit einem Publikum, boah, also ich liebe das ja. Es war dieses Jahr echt wunderschön. Es war allein schon letztes Jahr schön, als du mich reingeholt hast ins Kino und wir über Deadpool und Wolverine geredet haben. Das hat schon Spaß gemacht.
So, und damit war es dann auch mit der Werbung. Und das ist auch der letzte, was soll ich sagen? Ich hatte ja gleich am Anfang auch gesagt, wir werden auch nächste Woche die Dynamic-Ad in der Mitte des Podcasts streichen. Mhm. Dafür werden wir andere Sachen zum Reden haben. Auch hier ein kleiner Teaser. Wir werden hoffentlich endlich über Peacemaker reden, das will ich noch nicht versprechen. Aber Cord Stealing, weil den will ich noch im Kino gucken, solange er noch läuft.
Ach, hast du noch nicht
das Alien-Earth-Finale? Nee, noch nicht. Ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen. Ich hatte keinen freien Abend, seit wir drüber geredet haben.
Krass.
Aber ich hab's fest vor. Alien Earth Finale können wir reden. Es gibt einen Film, da schwänze ich die Presseverführung, weil die 3 Stunden geht, aber ich will den Film gucken. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch über diesen Film reden, nämlich One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, von dem wir später vorhin gesprochen haben. Und einer meiner Lieblingsregisseure. Und die Reviews zu dem Film sind ja phänomenal bisher. Phänomenal.
Irgendjemand, ich weiß nicht, wer das war, eine Bekannte hat gesagt, dass das einer der besten Sachen ist, die aus Hollywood in den letzten 10 Jahren gekommen sind. Hm. Ich muss das Zitat noch mal finden. Aber krass. ich hasse ja solche Zitate, weil dann bin ich zu gehypt drauf und ich hasse es dann, der Buhmann zu sein, der sagt, ja, der war gut, aber so. Aber mal gucken, ich suche mal gerade das Zitat.
Also ich brauche keine Review, um zu wissen, warum ich ihn gucken will. Steven Spielberg wird ihn schon 3-mal gesehen haben. Der Film ist noch nicht released, ne? Also Spielberg war auch auf irgendeinem Screening und war so begeistert davon, dass er ihn 3-mal schon geguckt hat. Und das finde ich interessant. Also selbst wenn er mir nicht gefallen sollte oder nicht so sehr gefallen sollte, würde mich interessieren, was Spielberg in dem Film sieht. Das heißt, ich werde sehr viel auch auf Technik wieder bei dem Film achten. Aber das geht auch immer sehr gut bei Paul Thomas Anderson Filmen. So ähnlich wie bei dir bei The Shining. Ich kann alle Jubeljahre Boogie Nights von Anderson schauen und sehe auch jedes Mal andere Dinge darin, die mir vorher nicht aufgefallen sind.
Das sind die schönsten Filme. Das sind die schönsten Filme, muss ich sagen. Das sind die besten Filme, die du immer und immer wieder gucken kannst. Und selbst nach Ewigkeiten neue Sachen entdecken kannst. Ich finde, das ist der Grund, warum es Filme gibt. So, für mich ist es auch Once Upon a Time in Hollywood, muss ich echt sagen. Also 6-mal im Kino oder so gesehen. Jedes Mal was Neues gefunden.
Das ist für mich einer der Gründe, warum Filme so eine große Kunst sind, weil es ist nicht nur Entertainment zum Weggucken und fröhlich sein und mal gelacht zu haben. Es gibt ja immer wieder, ich höre immer wieder dieses Argument, das ist doch ein Film, der soll unterhalten. Nein, Filme sollen nicht nur unterhalten, das ist doch Quatsch.
Es kommt drauf an, auf was.
Es kommt drauf an, was, aber das ist nicht der einzige Zweck. Selbst ein Unterhaltungsfilm hat oft mehr Intention und mehr Idee als nur, wie unterhalte ich jetzt das Publikum. Die Unterhaltung ist fast schon peripher.
Und Unterhaltung ist subjektiv. Also mich unterhält es halt auch, mehr in einem Film noch zu finden. Also Unterhaltung, es gibt einen Unterschied zwischen unterhalten und berieseln lassen. Das ist ein Riesenunterschied. Für mich, ja. Für mich unterhält es, wenn ich sowas wie Tarantinos Film Once Upon a Time in Hollywood sehe und da so viel Metakommentar und Subtext und sonst was sehe und ich finde es mega, oder The Shining, oder Filme, die ich hier noch kaputt analysieren kann mit Fantheorien und allem Möglichen, und die Theorie nicht daraus besteht, welcher Marvel-Charakter spielt da auch noch mit? Ich weiß es nicht. So, sondern wirklich, dass sich da eine Subkultur von Fans bildet, wie bei Lost früher. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Sowas unterhält mich. Sich berieseln lassen und zu wissen, oh, diese ganzen beschissenen Plotholes und Sinnlosigkeiten und Nonsense, auf die wurde einfach nicht geachtet, weil trotz des Multi-100-Millionen-Budgets diesen Leuten die Zuschauer so egal sind, dass auf die geschissen wird. Nee.
Ja, dann enden wir auf dieser Note, die nichts mehr mit Werbung zu tun hat. Und wir hören uns hoffentlich. Nein, ich habe kein Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Aber das ist ja kein schönes Schlusswort. Hast du ein schönes Schlusswort?
Also, Marco und ich, wir gehen in die Zauberkugel, kommen raus, sind wir richtige Superstars.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.